Klatschen wir erstmal.
Und dann die Hände
zum Himmel. Komm.
Lasst uns fröhlich sein.
Wir klatschen
zusammen und keiner ist allein. Das habe ich mir ein Jahr lang, zwei Jahre lang in Köln, zweieinhalb Jahre lang in Köln. Im dritten Jahr wurde nicht mehr so viel geklatscht.
Ja, Ewald raus! Ewald raus!
Nee, nicht von unseren Fans, überhaupt nicht.
Nein, da bist du auch immer schön vorher hingelaufen.
Nee, das waren nur die drei Leute von der Bild-Zeitung, die
auch ja, natürlich. Das nein, die haben alle geliebt in Köln. Ich weiß.
Alles klar. So.
Wollen wir anfangen?
Ja.
Leute, Breaking News, Breaking News. Wir sind jetzt noch ein bisschen aufgeregt. Hier ist der 16. Ausgabe 79. Ewald muss sich noch den Kopfhörer aufsetzen und dann können wir gleich mit dieser wunderbaren Ausgabe anfangen. Die Ereignisse an diesem Tag haben sich überschlagen. Jetzt, wo wir veröffentlichen, ja, hat sich das Ganze schon wieder ein bisschen beruhigt. Aber Breaking News, Breaking News. Joachim Löw tritt als Bundestrainer nach der EM zurück. Wir haben es gerade mehr oder minder live verfolgen können. Und ich bin zumindest, was den Zeitpunkt betrifft, doch überrascht. Und du, Ewald?
Du bist ja immer überrascht, wenn irgendwas verkündet wird. Ich meine, es ist ja auch, es liegt auch in der Natur der Sache, dass man von einer Ankündigung, von der man vorher nichts wusste, auch immer überrascht wird. Das ist ja normal. Denn wenn du es vorher gewusst hättest, dann braucht man es ja auch nicht verkünden. Es ist der Zeitpunkt, warum bist du überrascht? Also ich meine, wir haben jetzt ein paar Monate vor einer EM, von der ich immer noch nicht hundertprozentig sicher bin, ob sie so überhaupt stattfinden wird. Das werden wir noch sehen. Das kann kein Mensch vorhersagen. Alle glauben es im Moment, aber auch dieses ganze Konzept ist egal. Wenn er, sagen wir mal, die Absicht hat, zurückzutreten, dann macht das Sinn, das frühzeitig zu sagen und nicht eine Woche nach der EM.
Warum?
Ja, damit die nicht von einem Tag auf den anderen ohne Trainer dastehen. Jetzt können sie schon mal überlegen,
was sie machen. Hätten sie doch intern machen können. Hätte doch intern machen können mit seinen Vorgesetzten.
Stimmt. Auch wieder.
Tja, jetzt bist du baff, ne?
Jetzt bin ich total baff. Was machen wir jetzt?
Also, ja.
Fangen wir nochmal von vorne an.
Nein, ist schon in Ordnung. Aber wie gesagt, also für mich sieht es auch ein bisschen so aus, als ob er schon auch versucht, gut aus der Nummer rauszukommen. Weil das wird er jetzt ja, wenn man jetzt die ersten Reaktionen sich anguckt, alle beglückwünschen ihn zu diesem mutigen Schritt und danken ihm und großartiger Trainer und viel geleistet, ist ja auch unbestritten. Aber jetzt ist es natürlich so, dass er aktiv geworden ist und ganz egal, wie die EM ausgeht, er hat ja vorher gesagt, dass er auf ein Jahr, also der Vertrag wäre ja eigentlich bis 2022 nach der WM, wenn sie denn so stattfinden sollte, wäre der Vertrag gelaufen. Jetzt geht er also nach der EM, wenn sie denn stattfinden sollte. Er hat das Heft des Handelns in der Hand gehabt und kann dann durch eine etwaige in die Hose gehende EM auch nicht beschädigt werden. So sieht das ein bisschen für mich aus.
Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ich denke ja oft gar nicht in solchen Kategorien, aber du hast absolut recht. Ne? Ich meine, wenn die EM in die Hose gehen sollte und er sagt dann, ich trete zurück, das sieht für ihn wesentlich schlechter aus als alles andere. Und wenn sie super laufen würde, dann wird es dann vielleicht auch keiner verstehen. Oder man sagt, na gut, jetzt hat er nochmal einen Höhepunkt gesetzt und jetzt tritt er zurück. Also ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall, könnte man es so interpretieren, dass er auf Nummer sicher geht. Ich sage jetzt schon mal Bescheid, dass ich zurücktrete, egal was passiert. Okay, ja. Also ich
was mich so ein bisschen verwundert, am Wochenende beim Spiel der Bayern gegen Dortmund, da war er ja, da gab es ja auch Äußerungen Richtung Müller und so. Und danach wurde so eine Diskussion losgetreten, unter anderem, glaube ich, von Mehmet Scholl. waberte irgendwie so ein Gerücht durch die Gegend, dass jetzt irgendwas passiert, keine Ahnung. Also da wurde das schon mal so ein bisschen angeschoben. Wer kann Nachfolger werden von Löw? Ich nehme nicht an, dass du irgendwie im Vorfeld oder wusstest du schon mehr als wir alle.
Also
Hattest du
Moment.
schon was gehört?
Also ich möchte jetzt keine Internas von laufenden Vertragsverhandlungen von mir geben. Das macht man doch nicht.
Also die Namen, die genannt werden,
ja, aber Moment,
Klopp,
Moment,
Rangnick, Moment. Lothar und Flick und eigentlich wirst du's.
Genau. Also das sind alles Namen, die Mehmet Scholl genannt hat oder hat auch jemand anders da noch was mit vorgeschlagen?
Nee, ich glaube, Klopp, Lothar war die überraschende Idee von Mehmet Scholl, wobei ich mir nicht ganz sicher bin, ob das wieder irgend so eine ironische Geschichte von Mehmet Scholl war. Auf jeden Fall ist die Öffentlichkeit darauf angesprungen und daraus entsprang dann die Diskussion, kann Lothar Matthäus Nationaltrainer werden? Es ist alles irre.
Und Lothar
Kann er
hat
das denn?
Kloppo vorgeschlagen, Kloppo hat Rangnick vorgeschlagen und Rangnick hat Flick vorgeschlagen.
Flick, genau.
Ja, also ich weiß nicht, wie du darauf kommst, dass jetzt schon im Umfeld des Bayern-Dortmund-Spiels Gerüchte auftauchten. Wo kommt das her? Wie kommst du da drauf?
Ich komme darauf, weil im Nachklang dieses Spiels auf einmal die Diskussion geführt wurde. Das fällt mir jetzt einfach nur ein. Ist ja egal, kann auch Zufall sein. Ja, wer Nachfolger von Löw wird.
Also ich habe nur diese Diskussion gehört, holt er jetzt irgendeinen der älteren Spieler wieder zurück und wie spielt er jetzt die nächsten Qualifikationsspieler? Also für mich ist das jetzt keine, ja, weiß ich nicht, Überraschung, das will ich damit nicht sagen, aber ist jetzt nichts, was mich jetzt so aus der Fassung bringt, als die andere Dinge, die teilweise passiert sind. Also, dass man zum Beispiel seinerzeit auf diese Leute verzichtet hat. Also, ich finde es jetzt viel überraschender, dass er überhaupt auf die Idee gekommen ist, den einen oder anderen vielleicht zurückzuholen. Das hat mich, nachdem 2 Jahre lang darüber diskutiert wurde und er immer gesagt hat, und alle haben immer gesagt, das ist die Entscheidung, und dazu stehen wir und das ist auch das Richtige. Und jetzt heißt es plötzlich, nee, wir müssen gucken, das hat er persönlich gesagt, wir müssen gucken, dass wir die beste Mannschaft dahinstellen. Gleichzeitig, und auch das irritiert mich mehr als diese Rücktrittsankündigung, hat er aber auch gesagt, dass er die Qualifikationsspiele mit den Spielern bestreiten will, die es die ganze Zeit gemacht haben. Also wenn er ernsthaft irgendjemanden oder sogar zwei, drei Leute integrieren will, wieder, auch wenn die früher schon gespielt haben, aber es sind ja auch wieder andere Spieler in der Nationalmannschaft, dann kann ich doch jetzt nicht 3 Spiele mit der alten Truppe bestreiten und plötzlich bei der EM
kommen Hummels und Müller.
Ja, keine Ahnung, also das hat mich viel mehr irritiert als jetzt diese Rücktrittsankündigung, das ist ein gutes Recht, das jetzt irgendwann mal zu sagen, wenn das so möchte, und aber für mich stellen sich andere Fragen. Wieso, wenn man zurückholt, wieso dann nicht sofort? Und wird die, wie will ich mit einer völlig neuen, was heißt völlig neuen Mannschaft, aber mit einigen neuen Spielern, ohne es mal getestet zu haben, das bestreiten? Aber gut, lassen wir es mal so im Raum
stehen.
So,
wer wird's denn jetzt? Wen holen wir jetzt? Zwingen wir Kloppo, dass er es übernimmt.
Also
mit Gewalt.
Wenn Kloppo jetzt bis zum Ende der Saison kein Spiel mehr gewinnen sollte, dann glaube ich, dass er ab August Nationaltrainer wird. Sollte er jetzt einige Spiele gewinnen, dann bin ich bereit, es zu machen. Ich würde mir aber mit Rangnick...
Werde ich Co?
Du kannst mit dazukommen, auf jeden Fall. Du wärst auf jeden Fall mindestens mein Pressesprecher.
Oh Gott. Bitte nicht.
Da musst du die ganze Zeit, ja, ist egal. Also mit Ralf Rangnick zusammen. Und Mehmet würde ich, glaube ich, nicht mit dazu nehmen. Weiß ich nicht so genau. Weil der manchmal,
Roy Hodgson.
Der versteht schon vieles vom Fußball, aber er ist manchmal nicht so sozial verträglich in seinen Äußerungen. Oder wir nehmen Lothar auch noch mit dazu. Komm. Aber Lothar hat keine Zeit. Der ist bei Sky. Da kann man nicht rausholen.
Nee, stimmt. Was ist mit Magath?
Felix. Felix bringt Berner Leutert wieder mit und das würde bedeuten. Also, es ist ein schwieriges Unterfangen. Lass uns noch ein paar Wochen drüber nachdenken, was wir machen.
Ja, okay. Also haben wir das Thema abgehandelt und sind gespannt, wie die Dinge sich weiterentwickeln. Fakt ist jedenfalls, nach der EM passiert irgendetwas auf der Bank der deutschen Nationalmannschaft. Und damit weiter im Text. Ja, wir waren eine Woche nicht da, ich gebe es zu. Es lag an mir. Ich brauchte eine kleine Auszeit. Wie heißt das denn immer? Aus persönlichen Gründen.
Genauso, wenn du es jetzt nicht gesagt hättest, dann hätte ich es gesagt, aber ich sage es trotzdem, dass wir, also das vorletzte Wochenende können wir jetzt nicht mehr ganz groß abfeiern, aber wie gesagt, persönliche Gründe von Michael und er brauchte auch mal einfach eine Pause. Es ist einfach so, wenn man sich das anschaut, wie viel der unterwegs ist, um hier und da und dort zu kommentieren, das Ganze ist eskaliert, als er mit seiner Frau am Frühstückstisch saß und das Frühstück kommentiert hat. Das hat, ne, und besonders Ärger hat es gegeben, als seine Frau einen Fehler gemacht hat und der VAR im eigenen Keller nicht eingegriffen hat.
Genau.
Da ist Michael komplett ausgerastet und dann haben wir gesagt, nee, komm,
Wie kann man
er
das
braucht
Brot
mal,
so bestreichen, ne?
genau,
Mit der Butter von links.
er braucht mal eine Pause. Jetzt müssen wir mal eine Woche aussetzen.
Aber wir sind voller Leidenschaft und Energie für diese Ausgabe 79 und legen los. Ne? Zum Glück, denn ich sage jetzt mal, was wirklich Sache ist, Leute. Es ist nämlich so, Ewald hat gestreikt letzte Woche. Und zwar, weil wir nochmal in seinen Vertrag geguckt haben. Der läuft bis 2036 beim 16er. Und Ewald hat keine Ausstiegsklausel im Vertrag. Er muss den Vertrag erfüllen mit dem 16er bis 2036. Und deswegen hat er letzte Woche gestreikt. Er will raus.
Okay, wenn du so anfängst, dann, okay, ich weiß, worauf du hinaus willst, das nehmen wir gleich wieder auf, aber eigentlich wollte ich das Thema nicht anschneiden, aber jetzt muss ich es. Also man hätte ja auf die Idee kommen können, dass wir letzte Woche den 16er deshalb nicht gemacht haben, weil der HSV beim FC St. Pauli das Stadtderby verloren hat. Damit hat das überhaupt gar nichts zu tun. Nein,
Was?
aber wir. Nein, überhaupt gar nichts hatte das damit zu tun. Wie gesagt, Michael brauchte eine Pause, weil er schon anfing, das Frühstück und Mittagessen zu kommentieren. Und deswegen haben wir gesagt, nein, machen wir nicht. Stattdessen hatte er mir einen Brief zugeschickt. Jetzt muss ich kann keine Witze erzählen, ich muss es anders machen. Ja, komm, ist egal. Jetzt habe ich schon gesagt, wo ich eine Gesellschafterversammlung unterschreiben musste in unserem 16er. Und in dem Brief lag etwas drin, was er mir zugänglich machen wollte. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sofort den Deutschen Kinderschutzbund angerufen, weil das natürlich eine Aktion ist, die für mich nicht in Ordnung ist. Er wollte mich zu einer lebenslangen Mitgliedschaft beim HSV veranlassen. Einwilligungserklärung, ja, ich möchte lebenslanges Mitglied im HSV werden durch die Zahlung von 1887 € schließe ich damit für immer den Bund mit meinem HSV. Mehr Infos gibt es hier. So, also das hätte ich jetzt noch akzeptiert als kleinen Witz in seiner Überforderung, in seiner Kommentatorenüberforderung. Aber dann habe ich einen Satz gelesen, der mich wirklich irritiert hat. Ich bin der Erziehungsberechtigte und möchte mein minderjähriges Kind für die lebenslange Mitgliedschaft im HSV anmelden. Und das heißt, fürs gleiche Geld kann man sein minderjähriges Kind lebenslang zum Mitglied beim HSV machen. Und da habe ich dann gesagt, das geht nicht. Ich habe den Deutschen Kinderschutzbund angerufen, denn so, das ist für mich absolut nicht akzeptabel, jemanden in ein minderjähriges Kind in eine lebenslange Abhängigkeit zu schicken. Da muss man eingreifen und insofern,
Das kommt ja
ja.
für dich jetzt nicht mehr in Frage, aber das andere kannst du eigentlich unterschreiben, oder?
Das andere ist völlig in Ordnung, absolut.
Gut, also
Der
können wir
Bund,
damit morgen an die Presse gehen, ne?
ja, ich
Ewald Lienen
schließe
ist.
für immer den Bund. Das kann er nicht. Ich hoffe nicht, dass wir beim FC St. Pauli ein ähnliches Schreiben
Natürlich
haben.
habt ihr sowas. Nur, dass es bei euch teurer ist. Da kostet es bestimmt 1910 Euro.
Also ich werde ein konstruktives Misstrauensvotum an unsere Verantwortlichen stellen, wenn da steht, ich schließe für immer den Bund. Ah, ist egal, komm. So,
So,
wir sind wieder da.
was ist jetzt mit deiner Ausstiegsklausel?
Ja, die Ausstiegsklausel, ich habe das einfach vergessen. Ich habe das mein ganzes Trainerdasein über, habe ich immer so gedacht, ach, man schließt einen Vertrag, warum schließt man denn eigentlich einen Vertrag? Man schließt einen Vertrag, um den zu erfüllen. Und ich habe wirklich diese abenteuerliche Vorstellung gehabt, dass Vertragstreue etwas Wichtiges ist.
Also du hast nie eine
Und
Ausstiegsklausel gehabt. Nie.
nee, nie.
Gab es sowas früher schon?
Als Spieler, jetzt muss ich mal scharf überlegen. Ja. Ich hatte gedacht, ich hätte eine Ausstiegsklausel. Damals gab es ja noch Ablösesummen. Und als ich von Gladbach nach Bielefeld gewechselt bin, da gab es mal so eine Situation.
Wer hat denn das überhaupt gemacht für dich? Hattest du einen Berater?
Nein, gab es nicht. Also, als ich.
Also ein Rechtsanwalt vermutlich, aber.
Nein, niemand. Das habe ich alles mit Helmut Grassoff gemacht. Nein, damals gab es, das fing ja mit Beraterwesen, das fing ja damals erst an, als ich in Mönchengladbach war. Da hat Norbert Schlippen, der eigentlich bei der Stadt Gladbach gearbeitet hat und eben auch für den Verein, die Stadionzeitung, glaube ich, das Fohlenecho damals aus der Taufe gehoben hat, der hat dann angefangen, für Leute wie Vogts, Netzer und wie sie alle hießen, Beratertätigkeit zu machen. So, der hat das erfunden, im Grunde genommen, glaube ich fast. So, aber nein, bei mir war das habe ich glaube ich schon mal erzählt, dass Helmut Grassoff gesagt hat, naja, also du, damals war es ja so, selbst wenn man einen auslaufenden Vertrag hatte, kostete man Ablösesummen.
Klar.
So, dann habe ich gesagt, ich will jetzt nicht mehr verlängern, ich gehe nach Bielefeld zurück. Dann hat er gesagt, okay, dann machen wir das so, wir gehen von einer Ablösesumme von 800.000 D-Mark aus und für jedes, und das strecken wir über 4 Jahre, falls du jetzt nicht nur mal ein Jahr oder zwei weiterspielen willst, sondern länger oder wie auch immer, ich weiß schon gar nicht mehr. Fakt ist auf jeden Fall, dass wir pro Jahr machen wir dann 200.000, damit er mir den Wechsel nicht kaputt macht. Ne?
Also die hätten
Weil
die nächsten Jahre jeweils 200.000 zahlen sollen, oder was,
genau
Duisburg?
so, genau so. Das heißt, ich habe 2 Jahre bei Arminia gespielt und die haben jeweils 200.000 D-Mark für mich bezahlt. So, und nach einem Jahr habe ich gedacht, naja, meine Ablösesumme sind 800, 400 sind schon, oder 200 sind bezahlt, dann habe ich noch 600. So, dann hatte ich ein Angebot von Paris Saint-Germain, bin nach Paris geflogen, hatte da aber einen befreundeten, also habe ich jemanden kennengelernt, der mir das Angebot übermittelt hat, bin in Paris, sitze bei Francis Borrelli, dem Präsident von Paris Saint-Germain, auf der Champs-Élysées. Und habe gesagt, naja, also 600.000 Ablöse koste ich noch. Ne, kann man ja dann überweisen an Borussia Mönchengladbach und dann gehe ich nach Paris. Fahr wieder nach Hause. Ja, die haben mir ein gutes Angebot gemacht. Das wäre gar nicht so schlecht gewesen finanziell. Hätte man auch mal, selbst nach Abzug von Steuern, wäre noch was übrig geblieben. Fahre ich dann nach Hause und sage bei Bielefeld Bescheid, naja, also ich würde gerne nach Paris Saint-Germain wechseln. Ja, also, das könntest du gerne machen. Norbert Müller war damals, das war ursprünglich mal mein Freund, aber wie der sich damals verhalten hat, wahrscheinlich für Arminia gut, aber für mich fand ich es unglaublich. Der hat dann gesagt, naja, wenn du, und was ich natürlich in meinem jugendlichen Wahn nicht realisiert habe, dass Arminia sagt, naja gut, also wenn du irgendwo hingehst, das hatte Helmut Grassoff im Vertrag fixiert, wenn du irgendwo hingehst, nochmal woanders hin, dann wird der Rest der Summe fällig. So, das galt aber nur für Arminia. Das heißt, in dem Moment, wo ich von Arminia weggehe, dann wollte er den, das wären also 600 gewesen. Ich wäre jetzt nie auf die Idee gekommen, dass Arminia sagt, wir wollen jetzt auch nochmal 600 haben oder 800. So, und dadurch ist der Transfer kaputt gegangen, weil das hätte man sicherlich machen können, aber das hätten die dann von meinem Gehalt abgezogen und dann
Jetzt noch was mitbringen müssen.
dann hätte ich ja gleich in Bielefeld, hätte ich gleich in Bielefeld bleiben können. So, also so ist das kaputt gegangen. Das war nicht wirklich eine Ausstiegsklausel, aber naja, also es war sowas Ähnliches. Ich hätte gedacht, ich hätte das, aber habe ich gar nicht gehabt. Also ich habe als Trainer nie, das war aber auch, weiß ich nicht, ob das in meiner Zeit, in den 80er, nee,
Ja,
meiner alten 90er
lass
Zeit.
uns doch konkret nochmal über deine Trainerverträge reden. Die wirst du ja auch noch vor Augen haben. Da bist du auch nie auf die Idee gekommen, dir sowas da reinschreiben zu lassen. Keine Ahnung, du gehst nach, was weiß ich, Rostock und hast aber im Hinterkopf, ja, Rostock mache ich gerne, aber ich will ja vielleicht irgendwann auch mal nach Dortmund und dann schreibe ich mir einen Vertrag, wenn Angebot X kommt, dann möchte ich gehen. Wäre dir nicht in den Kopf gekommen.
Nee, das ist mir nicht in den Kopf gekommen. Das, sagen wir mal, man mag es als absolut naiv bezeichnen. Und es hat letzten Endes auch dazu geführt, dass ich den Moment verpasst habe, zu einem Spitzenklub zu wechseln. Und darauf spielst du ja wahrscheinlich auch an, weil das nach einem Jahr Rostock war das so. Wir haben eine Top-Saison gespielt, wir hatten eine super Mannschaft. Und dann hatte ich ein Angebot von Borussia Dortmund. Und ich habe gesagt, wieso? Ich habe doch hier noch Vertrag, das geht ja nicht. Also wenn ich jetzt insistiert hätte, dann glaube ich, dass man sich schon hätte einigen können. Aber ich habe nicht nur keine Ausstiegsklausel gehabt, also keine rechtliche Sicherheit, auch rauszukommen, wenn man das und das bezahlt, sondern im Gegenteil, ich war sogar noch vertragstreu. Ich habe gesagt, ich will das gar nicht. Wieso? Irgendeiner von Rostock, da müssen wir uns Sorgen machen. Ich sage, nein, nein, ich bin vertragstreu. Wer nicht vertragstreu war, war Rostock ein halbes Jahr später. Also so viel zu dem Thema. Insofern also einerseits, andererseits. Einerseits muss ich sagen, finde ich diese permanenten Ausstiegsklauseln schon komisch. Andererseits muss ich sagen, dass die Vereine auch relativ wenig Rücksicht auf Trainer nehmen, die irgendwo hinkommen, ein, zwei Jahre da arbeiten, vielleicht mit der ganzen Familie da hinziehen, was man heutzutage wahrscheinlich gar nicht mehr macht, wegen diesem Risiko mit Schule und allem Möglichen. Und dann gehst du wieder woanders hin. Also die Vereine nehmen auch nicht sehr viel Rücksicht auf die persönlichen Geschichten eines Trainers, wenn der Erfolg nicht da ist. Warum soll es nicht umgekehrt auch der Fall sein?
Trotzdem ist die Situation in Gladbach, wenn wir jetzt an den Ort kommen, wo du ja auch wohnst, zu dem Club kommen, an dem dein Herz sicherlich auch noch hängt, mehr als verfahren mittlerweile. Und im Grunde ist der Ausgangspunkt ja die Bekanntgabe mehr oder minder, dass Marco Rose gehen wird. Seitdem geht es bergab. Das kann man einfach nicht wegdiskutieren. Die Frage ist, was nun? Ja, also es hat Max Eber noch einen offenen Brief an Fans geschrieben? Hast du das gelesen? So, wo er irgendwie im Grunde ja, ich will nicht sagen Unmut, aber auch sein Unverständnis darüber äußert, dass die Fans jetzt nicht mehr zur Borussia stehen wollen oder keine Empathie mehr für den Club haben, die Saison abschenken und dass sie das alles nicht mehr interessiert. Also, wenn man das sich von außen anguckt, dann fällt einem gerade nicht ein, wie das jetzt gut zu Ende gehen soll in dieser Saison, oder?
Ja, ich weiß jetzt nicht, auf was Max sich da bezieht, was Fans gesagt haben sollen. Wie können Fans sagen, wir schenken die Saison ab oder wir interessieren uns nicht? Dann muss es ja irgendwelche
Na, die haben halt auch
Gründe.
sich öffentlich geäußert, sozusagen, oder haben auch einen offenen Brief geschrieben nach dem Motto, ja, wir fordern jetzt hier nicht die Entlassung von Marco Rose, aber ja, uns ist das jetzt im Grunde auch egal. Wir können uns damit nicht identifizieren, dass der noch auf der Bank sitzt, sozusagen. Und damit interessiert uns die Saison auch nicht mehr, was da noch passiert.
Naja, wer ist wir? Wer ist wir? Wer ist uns? Also ich meine, wenn jemand heutzutage etwas schreibt, dann muss man sich immer fragen, wen repräsentiert er und wie viele stehen dahinter? Also das ist ja immer, Oft eine Minderheit, die sich öffentlich äußert. Aber ich kann den Unmut natürlich verstehen. Also ich sag mal, ich habe zwar gerade auch eine Lanze für Trainer gebrochen, was eigene Karriereplanung angeht. Ich war vielleicht ein bisschen naiv, aber wenn ich jetzt irgendwo hingehe, klar, ich meine Borussia Mönchengladbach, wenn ich jetzt Borussia Mönchengladbach ist schon eine Mannschaft, die im oberen Tabellendrittel spielt und sogar schon Champions League erreicht hat und das sich wieder hochgearbeitet hat. Also wenn ich da hingehe und sage, ich habe aber sofort nach 2 Jahren eine Ausstiegsklausel und lasse dem Sportdirektor, der ihn gerne haben wollte, gar keine andere Wahl. Also entweder akzeptierst du diese Ausstiegsklausel oder ich komme gar nicht erst, weil Klopp Wolfsburg seinerzeit auch interessiert war oder wer auch immer. Das ist schon, sagen wir mal, ein bisschen grenzwertig, weil man dann als Trainer natürlich auch den Verdacht nährt, dass die eigene Karriere ein bisschen mehr im Vordergrund steht als das, was ich dem Club zu geben habe. Ich meine, wenn ich nach 2 Jahren schon sage, ich habe eine Ausstiegsklausel, klar, ich meine, du machst auch keine 5 Jahresverträge. Ich weiß jetzt nicht, wie lange der Vertrag überhaupt war. Vielleicht war er 3 Jahre nur.
Es
Mehr macht man ja.
wäre noch ein Jahr gewesen.
Ja, also man kann es so und so sehen. Wie gesagt, einerseits kann ich es verstehen, andererseits kann natürlich auch schnell der Eindruck hochkommen. Ich schaue mehr auf meine eigene Karriere als auf das, was den Verein betrifft. Wenn man kann nicht immer Jürgen Klopp als Maßstab nehmen, aber er ist lange Jahre in Mainz gewesen, er ist lange Jahre in Dortmund gewesen, das war auch nicht immer erfolgreich und jetzt ist er lange Jahre in Liverpool. Und so etwas gefällt mir wesentlich besser, als alle 2 Jahre irgendwo anders hinzugehen. Ne? Also wenn das der Trend wird, dass ich 1, 2 Jahre irgendwo bin und wenn ich mich verbessern kann, finanziell, bin ich sofort dabei. Dann tragen wir als Trainer natürlich auch dazu bei, dass das Ganze ja ein Zirkus, also dazu bei, das ist sowieso schon ein Zirkus, dass viele Spieler, wenn ich Spieler höre, die sagen, ja, ich suche einfach die sportliche Herausforderung, dann lache ich mich tot. Wenn ich das Doppelte irgendwo verdienen kann, dann soll mir keiner erzählen, dass er die sportliche Herausforderung sucht.
Naja,
Das ist ja auch alles.
wir hatten Marco ja auch hier bei uns in der Sendung. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben ihn ja auch sonst hier und da gesprochen. Ich habe nicht den Eindruck, dass es ihm wirklich nur um die Karriere geht. Das habe ich einfach nicht. Nur, so wie du sagst, es wäre doch wirklich auch für ihn persönlich super gewesen, wenn er die Borussia zumindest den ersten Vertrag vernünftig erfüllt. Wenn man sich das jetzt anguckt, wie es gerade läuft, hinterher bist du sowieso immer stolz. Ich weiß nicht, ob er es mittlerweile vielleicht sogar bereut, weil was ist jetzt die Konsequenz? Er geht wie auch immer aus dieser Saison raus. Der Terzic in Dortmund macht gerade einen guten Job. Da passieren ja die nächsten Dinge. Der Watz gesagt, ja, der Terzic soll ja auf jeden Fall bleiben. Und der kriegt auch irgendwann seine zweite Chance. Also der sitzt dann da irgendwo, vielleicht sogar mit auf der Bank und Rose soll als beschädigter Mann da hinkommen und das Ding übernehmen. Also das passt doch alles vorne und hinten nicht zusammen.
Ja gut, das konnte man jetzt vielleicht nicht ahnen, wenn er, ich glaube, dass die Aufregung weniger als halb so groß wäre, wenn Borussia jetzt weiter performt hätte und funktioniert hätte. Das ist ja ganz klar. Dann ist zwar auch Enttäuschung und Aufregung da, aber ich habe ja schon zu Beginn, das ist für mich auch keine Überraschung. Borussia hat eine super Entwicklung genommen, aber ich habe von Anfang an gesagt, du kannst nicht von 0 auf 100 springen. Sie haben es geschafft, in die Champions League zu kommen und jetzt ist das eine ganz andere Herausforderung mit dem Kader, der sich wirklich schon sehr gut entwickelt hat. Aber mit dem Kader Champions League, Bundesliga und DFB-Pokal zu machen, nicht von der Anzahl der Leute her, sondern um das Niveau immer halten zu können. Das ist nochmal der nächste Schritt, einen Kader zu haben, mit dem man die Champions League erreichen kann, oder einen Kader zu haben, mit dem man alle drei Dinge vernünftig bestreiten kann. Das
Genau.
habe ich zu Anfang der Saison schon kritisch gesehen,
Absolut. Ich erinnere
weil mir
mich, du
klar.
hast auch mal recht gehabt, wenn du es alleine jetzt mit Leipzig zum Beispiel vergleichst. Das ist ja, ich will nicht
Ja,
sagen eine Welt, aber
Ja, aber da können 3, 4 Leute ausfallen, auch Gefühlt. Wichtige Leute, und sie haben trotzdem immer noch hinten Top-Leute und immer noch vorne Top-Leute. So weit ist Gladbach noch nicht. Deswegen habe ich das so ein bisschen antizipiert. Und wir hatten dann, naja, diese Phase in Gladbach im Ende des Jahres, wo sie Weltklasse-Spiele abgeliefert haben in der Champions League und in der Bundesliga dann komplett runtergefallen sind. So, und diese Doppelbelastung, gerade bei den Top-Spielern, sieht man natürlich dann. Dann haben wir Verletzungen gehabt, dann haben wir rote Karten. So, und dann wird es natürlich eng. Und das sieht man gerade jetzt. Also es ist schade, aber ich bin gerade ganz bei dir. Ich glaube auch, dass es dem Marco viel besser zu Gesicht gestanden hätte, jetzt mal ja, so ein Ding durchzuziehen. Und es sieht so ein bisschen auch danach aus. Ich meine, ich bin jetzt gerade das erste Mal in der Bundesliga. Er war vorher bei Salzburg. Ich meine, warum muss ich meinen ersten Vertrag sofort ausstatten mit einer Ausstiegsklausel, auch wenn ich begehrt bin, weil ich einen guten Job in Salzburg gemacht habe? Bei allem Respekt, ich wiederhole das nochmal. In Salzburg ist es auch leichter, einen guten Job zu machen. Auch wenn diese Leistung im Europapokal natürlich Weltklasse war, genauso wie es seinerzeit bei Basel so war, als Basel in der Schweiz an der absoluten Topspitze war. Es ist eben so, das ist Basel, Leipzig, das ist das Bayern München des jeweiligen Landes. So, also bei allem Respekt, dann komme ich mal in die Bundesliga und habe sofort eine Ausstiegsklausel. Dafür bezahlt er jetzt. Ich finde es unglücklich, und es ist auch kein schönes Signal für die Fans und Anhänger, das kann ich verstehen, wenn man so viel Hoffnung in einen Mann setzt, der gut gearbeitet hat, und nach 2 Jahren sagt er, April, das war's. Und dann in einer Situation, wo man ja, wo man natürlich auch sieht, dass vielleicht sieht Marco das auch und denkt, naja, kann ich das nochmal wiederholen im nächsten Jahr? Ne? Bin ich wirklich wieder in der Champions League oder keine
Da
Ahnung,
muss
muss.
man sich ja auch immer wieder nochmal selbst hinterfragen, so wie du das vorhin erzählt hast. Klar, damals war die Zeit anders, aber natürlich wirst du ja vielleicht auch immer nochmal denken, ja, wenn ich dann Dortmund hätte trainieren können, dann wäre vielleicht vieles auch ganz anders gelaufen. Und ich glaube, wenn man ganz konkret so ein Ding auf dem Tisch liegen hat und dir wird gesagt, hier, du kannst Borussia Dortmund trainieren, das ist ja nun mal einer, keine Ahnung, sagen wir mal, der 20 größten Clubs in der Welt oder so. Und sie sind immer noch vom Potenzial her die Nummer 2 in Deutschland, auch wenn Leipzig sicherlich aufgeholt hat. Aber Borussia Dortmund ist natürlich eine Macht. Und da muss man vielleicht dann bei allem Getöse, was auch nachvollziehbar ist, vielleicht auch einfach nochmal runterbrechen und sagen, hey, versetz dich einfach mal in die Situation. Was würdest du denn machen, wenn das bei dir auf dem Schreibtisch liegen würde? Ja.
Also der 21. größte Verein der Welt ist übrigens der HSV. Mit 87.000 Mitgliedern,
Ich glaube sogar,
du
dass sie
hast
in die
eben
Top
gesagt,
20 sind.
du hast gerade einer der 20 größten, HSV ist 21 mit 87.000, wovon die Hälfte wahrscheinlich gezwungen wurde, Mitglied zu
Minderjährig,
werden als
Minderjährige, sondern alles
Minderjährige.
Minderjährige.
Ja, jetzt habe ich einen blöden Witz gemacht. Jetzt weiß ich nicht mehr genau, was hast du gerade gesagt?
Ist auch scheißegal. Auf jeden Fall wird das spannend sein, wie die Nummer jetzt ausgeht. Im schlimmsten Falle kriegen sie noch ordentlich einen mit von Man City, sind im Pokal raus gegen seinen künftigen Verein und beenden die Saison vielleicht irgendwie als Zehnter oder so. Ja.
Ja, wie gesagt, er hat ja diese Überlegungen offensichtlich vorher schon angestellt. Ich meine, wenn ich eine Ausstiegsklausel mit meinem Berater zusammen fordere, dann habe ich ja so etwas schon im Hinterkopf. Und dann passiert es, vielleicht passiert es auch nur deshalb, dass ein Angebot kommt, weil ich eine Ausstiegsklausel habe. So, und weil er gut performt hat. Aber vielleicht hat er das auch antizipiert. Wenn so ein Ding dann auf dem Tisch liegt und ich bin und hab jetzt 2 Jahre lang am Limit performt mit Mönchengladbach, dann kann ich das auch verstehen, dass er sagt, naja, also keine Ahnung, ob wir jetzt vielleicht den einen oder anderen Spieler verlieren. Nimm Zakaria, ein hochbegabter, super defensiver Mittelfeldspieler, der jetzt leider verletzt war längere Zeit, das haben sie auch gemerkt. Verlieren wir wichtige Spieler wieder, bekommen wir wieder eine Top-Mannschaft dazu? Kann ich das nochmal wiederholen? Na, wenn so ein Angebot da auf dem Tisch liegt, ich war damals zu naiv und habe geglaubt, naja gut, dann haben sie mir jetzt ein Angebot gemacht, dann, keine Ahnung, in 2 Jahren dann halt wieder. Das wird schon wieder passieren. Ne? Keine Ahnung. Also das kann ich dann schon verstehen, aber es ist eine sehr unglückliche und vor allen Dingen explosive Situation. Und ich glaube, dass er das nur retten kann, wenn jetzt relativ schnell gute Ergebnisse wiederkommen. Und die werden sicherlich nicht unbedingt gegen Man City.
Vermutlich nicht. So, und um das dann noch kurz, noch nicht so lang zu machen, aber in Sachen Ausstiegsklausel rund zu machen. Bobic sieht jetzt natürlich auch nicht so gut aus, ne? Also wird natürlich auch von allen Seiten jetzt, ich will nicht sagen von allen Seiten, von mehreren Seiten in eine Ecke gedrängt, dass er auch nur an sich selbst denkt. Auf der anderen Seite wissen wir alle ja nicht, was da wirklich besprochen wurde im Hintergrund, ne? Und er selbst äußert sich dazu noch nicht. Da finde
Doch, ich
ich,
habe etwas.
die Situation ehrlich gesagt ein bisschen anders. Also da scheint es mir so zu sein, als ob er vielleicht sogar noch ein Jahr mehr gemacht hat, auch weil er dem Verein nochmal dienen wollte und kriegt jetzt aber auch links und rechts, wo ich es nicht so ganz nachvollziehen kann.
Also ich habe das gehört. Das war, glaube ich, so ein Sportschau-Thema. Beim ersten Programm war er bei einer Sendung nach dem DFB-Pokal eingeladen. Das habe ich selbst gesehen und gehört, was er dort gesagt hat. Und er sagte, ich habe schon vor über einem Jahr gesagt, ich möchte irgendwann den Verein eigentlich schon verlassen. Ich glaube, seine Familie lebt in Berlin, und hat dann noch mal ein Jahr drangehängt. Also wenn das wirklich so war, dann ist das absolut verständlich und auch ein korrektes Verhalten, was man nicht unbedingt nach draußen trägt, um keine Unruhe reinzubringen. Aber dann hatte er es, wenn es wirklich so korrekt von ihm kommuniziert worden war und mit 1,5 Jahre Anlauf, dann hat das aber auch verdient, dass man ihn fair behandelt und dass man das auch von Seiten des Vereins klarstellt und dass er das nicht noch alles sagen muss, ne, wenn es so war. Aber gut, es ist so, wie es ist. Und im Moment ist alles, was im Fußball passiert, natürlich sofort eine Riesengeschichte, weil es so viel anderes eben auch nicht gibt, außer Corona. Und das hängt einem zum Hals raus.
Die Frage ist ja, ob er sich den ganz großen Gefallen tut, so härter zu gehen, aber das steht auf einem anderen Blatt Papier. Die mauern ja noch so ein bisschen, die wollen natürlich erstmal sehen, dass die Frankfurter da die Dinge klären und dann wird die Hertha sich vermutlich erst offiziell äußern, dass Bobic der neue starke Mann im Sport werden soll. So, was haben wir sonst
Also
noch? Was denn?
wenn er sich, ich glaube, er tut sich einen riesengroßen Gefallen, wenn er zu seiner Familie zurückkehren kann. Das ist ja, man muss das ja nicht immer nur auf die berufliche Geschichte runterbrechen. Was haben wir denn noch alles gehabt? Also was wir nicht besprochen haben, aber wo ich vielleicht noch mal darauf zurückkommen kann, das muss ich mal sagen. Das war, ich glaube, das ist jetzt schon 1,5 Wochen her. DFB-Pokal,
Was denn jetzt? Ja?
Holstein Kiel spielt bei Rot-Weiß
Um
Essen
Gottes Willen, das
und
hat ja einen Bart. Willst du
ja,
jetzt?
das ist mir scheißegal, weil ein sehr talentierter Spieler mit namens Finn Porath, der mir sehr gut gefallen hat, bei Holstein Kiel, auch in den Spielen, wenn er reingekommen ist, für mich hat er eine Schwalbe produziert, die ihresgleichen sucht, und wird damit mit einem Elfmeter belohnt. Also jetzt mal unabhängig davon, dass das für mich völlig unverständlich, für alle anderen auch, aus meiner Sicht völlig unverständlich, auch für dich war, dass man dort nicht eingegriffen hat und das nicht zurückgenommen hat, diesen Elfmeter. Denn es war für jeden klar ersichtlich, dass der clever gemerkt hat, da kommt von hinten einer angestürzt, der haut mich gleich um. Leider Gottes haben die Bilder dann enthüllt, dass der noch 20 Zentimeter von ihm weg war, und auch gar nicht die Grätsche ausgefahren hat, sondern das Knie angestellt, angewinkelt hatte, weil er gesehen hat, ich komme zu spät, ich kann nichts machen und trotzdem liegt er schon auf der Erde. Also für mich ein absolut unkorrektes Verhalten und wir haben es ja immer wieder gesagt, ich möchte nicht nur Spieler loben, und auch nicht nur den VAR immer kritisieren, sondern wir müssen auch mal den Finger in die Wunde legen, wenn Spieler etwas provozieren und sich erschleichen. Das ist Betrug und das ist eine Megaschwalbe gewesen und damit ist Holstein Kiel im Halbfinale des DFB-Pokals. Wunderbar für Holstein Kiel. Ich gönne es auch dem Verein und ich gönne es auch Ole Werner, aber das ist nicht korrekt. Rot-Weiß Essen ist auch ein Traditionsverein, der wieder nach oben will und das hätte denen auch sehr gut getan. Ob es dann gewesen wäre, keine Ahnung, weiß ich nicht, aber das war ja nur eine spielentscheidende Szene. Also
Sie haben es sehr
da
gut,
möchte
Sie
ich.
haben es übrigens sehr gut wegmoderiert. Die offizielle Verlautbarung war dann, er ist ja vorher irgendwie hängen geblieben und deswegen ist er da so mal ein bisschen hingefallen. Also
Ich glaube, dass er in seinem.
entlarvend war einfach das Interview mit Finn Bartels hinterher bei unseren Kollegen, dem sie das dann vorgespielt haben und auf dem Platz, dem Schiedsrichter konntest du ja gar keinen Vorwurf machen.
Nein, das
Der Bartels hat
natürlich
auch,
nicht.
oh, wenn ich das jetzt so sehe, oh, dann haben wir wohl Glück gehabt, ne?
Ja, nein, das ist, ich meine,
Der Schiedsrichter
wenn
kann
man
es nicht
die.
sehen.
Nein. Du denkst auch, Mensch, wie doof ist der denn, geht da rein? Und die Bilder, deswegen ist es ja da, die Bilder enthüllen dann, dass er die Grätsche nicht durchzieht, dass er zurückbleibt. Und dann ist es irgendwann mal zu dieser berühmt-berüchtigten Berührung gekommen, aber nur deswegen, weil der andere sich entfallen lassen. Das ist ja, also das muss man jetzt dem Bartels zugute halten, aber jeder, der die Bilder gesehen hat, kann ja nun sehr schwer nur etwas anderes
Aber
sehen.
weißt du, der Fußballgott, wenn man denn so will, hat dann auch zugeschlagen und im Halbfinale gibt es ein Auswärtsspiel in Dortmund.
Ja,
Die Chance ist vielleicht nicht so groß.
das sind eben alles solche Sachen. Was habe ich denn die Tage noch gesehen? Wer hat denn mitten in der Nacht? Genau, die Fans von Borussia Mönchengladbach, die du eben zitiert hast, wir alle, keine Ahnung, wer das war, aber vor dem Mannschaftshotel von Borussia Dortmund, war das nicht so, bei dem Pokalspiel, die haben doch in Mönchengladbach Pokal
Nee, das
gespielt.
waren die Essener in Kiel.
Das waren die Essener?
Essener in Kiel. Also die
Essen,
Essener
nee,
Fans
nicht
vor
in.
dem Kieler Mannschaftshotel.
Genau, genauso. Und
Kleines
das,
Feuerwerk.
ja, und auch das ist absolutes No-Go, dass das manche Leute nicht begreifen. Das habe ich in meiner Karriere schon zigmal erlebt. Das ist noch nie belohnt worden, so etwas. Ne, also jemanden am Schlafen zu
Hast du
hindern,
das, wie oft hast
den.
du das in Griechenland denn erlebt?
Ja, Griechenland oder ich weiß noch, wir fahren mit Borussia Mönchengladbach nach Craiova, Universitat der Craiova. Und mitten in der Nacht um 3, 4 Uhr, auf einmal werde ich habe gedacht, der Krieg ist ausgebrochen. Da stehen die bei uns vorm Hotel und haben 800 Kanonenschläge oder wie dahin geworfen. Wir sind alle hellwach gewesen. Dann sind wir nachmittags mit dicken Augen zum Spiel gefahren und haben die 2-0 weggehauen, dann sind sie halt ausgeschieden. Sowas wird nicht belohnt und es darf auch nicht belohnt werden. Aber für mich ist das Schlimme, dass man das Menschen noch erklären muss. Dass man den Gedanken der sportlichen Fairness einfach mit Füßen tritt, im Sinne des Erfolges. Das machen wir schon in unserem gesamten Wirtschaftssystem hier. Wir treten alles mit Füßen, nur um Profite zu erzielen und sehen, wo wir hingekommen sind. Und im Sport wird es genauso wenig belohnt. Was haben wir noch? Hoffenheim gegen Wolfsburg. Wie steht es? 1-0 oder wie stand es?
2-1.
2-1 für Hoffenheim. Und es läuft ein.
Der arme Dabur träumt schon davon, dass die Torhymne angespielt wird.
2-1 für Hoffenheim, genau. Und der Torwart war vorne von Wolfsburg, ne? Es läuft ein Riesenkonter und Dabur läuft alleine am Torwart zu. Ne? Und dann kommt unser
Nein,
Freund Paulo.
er läuft erst, also das Lustige war in der ersten, also ich habe es in der Konferenz kommentiert und ich musste mich austasten. Ich musste einfach lachen, weil um mich herum, wir sitzen ja mit mehreren Kollegen, wurde auch gelacht, als das erste Mal die Slow-Mo eingespielt wurde. Das war ja so derart absurd, dass man wirklich lachen musste. Also das Erste, der Dabur geht ins Laufduell mit dem Torwart, mit dem Castells und kommt schon kaum weg von dem. Das war schon mal sehr komisch. Dann hat er den irgendwann abgeschüttelt und dann war er halt
Ja,
Höhe
ja, ja.
16er ungefähr und wie gesagt, hat gedacht, okay,
Jetzt schieße ich ihn gleich
jetzt
rein,
schieße ich ins Tor.
ne? Und dann, das war in der 94. Minute oder so. Und da kommt unser Freund Paulo Ottavio. Und jetzt, man muss ihm zugutehalten, also dann hätte ich ihn verhaftet, wenn er ihm jetzt quasi mit gestrecktem Bein in die Wade gesprungen wäre. Aber er hat so eine, wie nennt sich das, so
Eine Schere.
eine Schere gemacht. Er hat eine Schere gemacht, die natürlich auch, da kannst du auch schon mal wunderbar einen Knöchelbruch erleiden oder
Ja.
zumindest umknicken. Aber mit der Schere war das Verletzungsrisiko, sagen wir mal, geringer. Aber es war natürlich eine spektakuläre Aktion. Das ist, sowas habe ich selten gesehen, muss ich ehrlich sagen. Auch zu unseren Zeiten früher. Ne?
Also
Also das
das
hier.
Einzige, was mir eingefallen ist, ist, kannst du dich an Guerrero erinnern, der den Ulreich mal in der Eckfahne umgetreten hat?
Guerrero
Gegen
Ulreich.
Bayern. Der
Ja, ja,
Guerrero,
ja, ja.
der Ulreich ist an der Eckfahne und schirmt den Ball so ab. Und der Guerrero kommt von hinten und springt ihm mit zwei gestreckten Beinen in die
Ja, ja,
Waden.
ja,
Das
ja, ja.
war noch schlimmer. Also du
Ja,
hast
ja.
recht, es war im Grunde noch das, was man am ehesten noch, wenn man überhaupt irgendwas nachvollziehen will, dann die Aktion. Aber es war natürlich kompletter Irrsinn und wird sicherlich mindestens 4 Spiele geben, also wenn es reicht.
Ja, so,
Und
das habe ich noch.
jetzt machen wir gleich Schluss, weil wir haben ja noch ein bisschen was vor, ne? Wir wollen ein bisschen länger noch telefonieren, auch mit unserem
Ja.
Telefongesprächspartner, den wir gleich
Vielleicht
begrüßen
darf ich noch
werden.
etwas, also was mir wehtut, ist die Niederlagenserie von Liverpool, die chancenlos selbst gegen kleine, was heißt chancenlos, das ist Quatsch, selbst gegen kleine Mannschaften jetzt auch die Heimspiele alle verlieren. Das ist ja eine gigantische Niederlagenserie. Aber ich möchte nur auf etwas, auf zwei, drei Sachen hinweisen. Liverpool spielt jetzt seit ein paar Jahren fast immer mit den gleichen Spielern. Sie haben zweimal den Alisson dazu geholt, den Van Dijk. Was haben sie? Ihnen sind vier Innenverteidiger ausgefallen, Van Dijk und Matip und noch irgendeiner. So, und wichtige Mittelfeldspieler wie Henderson und Fabinho spielen jetzt teilweise in der Innenverteidigung, wenn überhaupt. Und dadurch ist das Mittelfeld komplett verändert. Und Jürgen muss sich jetzt bemühen, den Leuten zu erklären, die wollen gewinnen, die wollen gewinnen. Die dominieren noch die Spiele, sie haben 100 Chancen, aber es
Ja,
schießen
aber
keine Tore.
Ewald, jetzt bei aller Liebe, da muss mehr hinterstecken. Die spielen jetzt gegen Fulham, verlieren das 6. Mal zu Hause und trotzdem spielt Salah, spielt Jota, spielt Shaqiri, spielt Keita, spielt Wijnaldum. Die sind doch hier oben auch irgendwie völlig
Ja, das
durch.
spielt. Absolut. Ich habe es ja gesagt, die spielen immer fast mit den gleichen Leuten, gerade vorne, dass sie diese Leute Salah, Mané und Firmino teilweise überbenutzt haben, das ist klar. Aber ich möchte, deswegen sage ich das, dieser Ausfall der Innenverteidiger hat ja nicht dazu geführt, dass die jetzt hier dauernd Tore wie Sand am Meer gegen sich kriegen, sondern das hat dazu geführt, dass die Balance auf dem Platz verloren gegangen ist. Wenn Fabinho und Henderson, denen du nicht unbedingt im Mittelfeld begegnen möchtest, dem Fabinho zum Beispiel, dem möchtest du nicht begegnen. Denk mal an die Champions League-Spiele, wie der da die Bälle erobert hat. Und das bedeutet, dass ihm Wijnaldum ist, seine Stärke ist Tore machen vorne. Der spielt jetzt auf der 6. Wie heißt der junge Bursche, den sie da, Curtis Jones, das ist ein Riesentalent, aber das ist noch nicht dieses eingespielte Mittelfeld, der läuft zu lange mit dem Ball, es sind nicht die gleichen Abläufe. Und vor allen Dingen gewinnen die diese Bälle nicht. Sie haben früher viele Tore erzielt mit der Schnelligkeit ihrer schnellen Leute, weil sie Konter. Die kriegen das jetzt nicht mehr so oft. Früher haben sie auch fünf, sechs Chancen gebraucht, um Tore zu erzielen. Dann gehen sie mal in Führung und danach kannst du nach Hause gehen, weil die so konterstark waren. Aber ich kann nur kontern, wenn ich auch im Mittelfeld Bälle gewinne. Und dadurch, dass diese Leute alle nicht da sind und hinten aushelfen, wenn überhaupt, ist das, ja,
Aber
also
Ewald, jetzt
das.
erzähl mir mal bitte ganz kurz. Kloppo ist der King, ohne Wenn und Aber, ja, und das wird er immer bleiben, ja. Der hat die Meisterschaft geholt und die Champions League. Also es ist im Grunde egal, was er macht. Trotzdem ist er jetzt in dieser Situation. Du bist ein paar Jährchen älter. Also hast du irgendeinen Ratschlag, den du ihm geben würdest?
Nein, also ich denke ganz einfach, diese Saison kann man abhaken.
Nee, du willst ja Vierter werden, eigentlich noch zumindest, ne?
Naja, klar, sie, zumindest was jetzt die großen Titel angeht, ob sie das jetzt noch schaffen, Vierter zu werden, aber man muss die richtige Analyse finden. Ich weiß nicht, warum, ich habe das noch nicht gehört von Kloppo, dass er das vielleicht auch so einschätzt. Sie wollen gewinnen, sie wollen gewinnen. Jetzt höre ich natürlich auch nicht alles, was er dort sagt, aber diese, und er will sicherlich auch der Mannschaft nicht sagen, naja, weil du jetzt im Mittelfeld spielst, schießen wir jetzt vorne keine Tore mehr, weil wir nicht genug. Das ist eben so. In dem Moment, wo ich sage, uns fehlen die im Mittelfeld, was will ich dann dem Wijnaldum und dem Curtis Jones sagen? Naja, ihr Osterhasen, ihr gewinnt die Bälle halt nicht und wir haben weniger Konterchancen. Also,
Also auf jeden Fall müssen wir mal festhalten. Ich glaube, Leipzig ist alles andere als chancenlos. Ich denke, am Mittwoch ist es soweit, dass die beiden in der Champions League aufeinandertreffen. Das könnte noch mal
ja, das ist.
hochspannend werden, ne?
Das könnte nochmal hochspannend werden, auch wenn Liverpool natürlich, ja, wir werden sehen. Es ist auf jeden Fall eine sehr verunsicherte Situation jetzt da. Und Leipzig, das muss ich sagen, wir haben ja oft die Abwehrarbeit gelobt. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass Leipzig, das haben wir die ganze Zeit, wir haben Mannschaften, der Lewandowski schießt 31 Tore, keine Ahnung, Kramaric schießt 19, Haaland schießt 19 oder wie viele Tore. Bei Leipzig hat der Torschütze mit den meisten Toren ist, glaube ich, ein Nkunku, der hat 6.
Na, das.
So, aber das ist auch das Geheimnis von Leipzig, dass sie hinten super sind, aber dass sie vorne nicht auszurechnen sind. Sie haben 46 Tore bisher erzielt. Sie haben 6 Tore in Nkunku, 5 Tore Paulsen, 5 Tore Forsberg, 5 Tore Sabitzer. Also das sind schon mal 21 Tore von 46. So, dann haben sie aber noch Angelino mit 4 Toren, Orban mit 4 Toren. Da sind wieder 8 Tore, dann bist du bei 29. Dann haben sie Sörloth mit 3 Toren und Mukiele mit 3 Toren und Olmo mit 3 Toren. Das sind nochmal 9. Dann bist du bei, was habe ich jetzt eben
Das
gesagt?
kann ich, den kann ich
29,
nicht mehr nachvollziehen. So
29 und
gut bin
9
ich in
sind
Mathe.
8, 38. Das heißt, wir haben 38 Tore von 46 mit 4, 5, 6, 7, 8, 9 Torschützen. So, und das ist oft der Unterschied. Nimm mal, wen haben wir noch? HSV zum Beispiel. Ne? Ja, nein,
HSV.
ich will es jetzt nochmal sagen. Terodde schießt jetzt über 20 Tore. Und dann haben sie noch zwei Spieler, nee, die vorne, Kittel und Kinsombi und Jatta. Die haben 3, 4, 5 Tore. So. Und das ist auch ein Punkt und ein Plus für Leipzig, selbst wenn bei denen mal der eine oder andere vorne ausfällt, sie sind nicht ausrechenbar. Hinten nicht und vorne auch nicht. Und das könnte ihre Chance gegen Liverpool sein. Und schauen wir mal. So, was noch? Das
Nichts
Letzte, was
mehr.
ich sage, doch, das
Nichts
Letzte, was
mehr.
ich
Schluss
sage, ist, ich
jetzt.
habe ein Weltklasse-Tor gesehen von Benzema
Habe ich nicht
gegen
gesehen.
Atletico Madrid. Atletico Madrid führt 1 zu 0 durch ein Tor von dem geisteskranken Mittelstürmer. Suarez, sensationelles Tor. So, und dann setzt der Benzema im Mittelfeld zu einem, ich glaube, erst hat Casemiro den Ball, dann fängt Benzema an, irgendwie Leute auszuspielen und macht einen kleinen Steckpass in den 16er rein. Der Casemiro steckt in den Ball zurück und der schiebt ins leere Tor. Also ein Weltklasse-Tor, was sie ein paar Minuten vorher hätten auch schon machen können, wenn der Benzema nicht so eigensinnig gewesen wäre. Diesmal hat er dann abgespielt und kriegt ihn wieder. Also das ist Fußball, wie ich mir vorstelle. Kannst du nicht verteidigen. Überragend gemacht. Das hat mir sehr gut große Freude gemacht und deswegen gucken wir gerne Fußball.
Der Anruf der Woche. Heute bei.
Ja, ich freue mich, Nils, dass du da bist. Für unsere Zuhörer, wir können Nils auch sehen. Der sitzt vor der Werbewand also ich habe eben schon gesagt, wieso benutzt ja meinen Namen um Werbung. Da steht Ewaldstadion hinter dir.
Ich hätte immer Nein können.
Was? Schade,
ne? Wenn ich mich streite, dann steht es doch schwarz-weiß.
Ja, bei uns, bei mir ist das nicht, bei mir, ah, jetzt kann man es sehen, alles klar.
Ah, ja, okay, Schwarz-Weiß-Stadion.
Ja.
Sag mal, was ist denn jetzt eigentlich mit dem neuen Stadion? Habt ihr da irgendwie Hinweise, wann das rübergeht?
Also wir hatten ja eigentlich die Vermutung schon, dass wir diese Saison mal dort spielen würden aber oder könnten, aber ich vermute es eigentlich nicht mehr, einfach aus Respektgründen vor unseren Fans, dass sie das alte Stadion noch gebührend verabschieden können. Und jetzt mit, selbst wenn jetzt mal irgendwann wieder 3.000, 4.000, 5.000 Zuschauer zugelassen sind, wäre es dann auch irgendwie unfair. Also ich glaube, solange wir noch die Lizenz fürs Alte haben, wenn wir hier auch noch weiterspielen. Und ich wohne eh gleich hier um die Ecke, also für mich ist es immer noch praktischer, wenn wir hier spielen. Also es ist nicht schlimm, aber so sehr man sich auch aufs Neue freut.
Wie viel Start?
Ja, wenn man die Bild...
Wie viele Stadien wollt ihr denn demnächst in Benutzung haben in Freiburg? Also wenn ich das richtig sehe, habt ihr vor langen Jahren, da warst du noch gar nicht da, das Mösle-Stadion aufgekauft und daraus ein Nachwuchsleistungszentrum gemacht. Dann habt ihr jetzt das Schwarzwaldstadion damals auch schon restauriert und renoviert und da habt ihr jetzt gespielt. Jetzt macht ihr das, wie heißt das dritte dann demnächst? Wie heißt das?
Ich glaube, es hat noch gar keinen Namen. Wir suchen
okay.
noch, glaube ich.
Und was...
Also, falls ihr ein paar Euro überhabt.
So, dann hättet ihr...
Das 16er Stadion.
Dann habt ihr drei Stadien.
Also, das ist doch kein Problem für uns.
Christian und den Verantwortlichen nochmal sprechen, ob es vielleicht nicht noch ein viertes Stadion in Freiburg gibt. Oder willst du mir sagen, dass das abgerissen wird, das Schwarzwaldstadion? Bestimmt nicht, oder?
Also, ich habe mal gehört, es soll vielleicht zurückgebaut werden, aber jetzt unsere Frauen spielen ja erfolgreich, unsere U23 will aufsteigen in die dritte Liga, also es ist ja auch noch ein bisschen Zukunft da auf anderen Plätzen, in anderen Ligen, also wir könnten es noch gebrauchen. Das Mösle-Stadion ist ja doch eher, sage ich mal, für den kompletten Nachwuchs da.
Da ist nur ein...
Deswegen wäre auch schade, es wäre auch schade, wenn es zurückgebaut wird. Ich fahre ja auch mal jeden Tag hier vorbei, das hat schon Geschichte, also dann würde ich schon mit einem weinenden Auge vorbeifahren.
Ja, ich kenne...
Ey, das ist mit das coolste Stadion eigentlich in der Bundesliga, wenn man ganz ehrlich ist. Ich kann mich erinnern, ich war gegen Dortmund da, bei dem 2-2, glaube ich. Das hat einfach was ganz Besonderes. Und wenn du jetzt mittlerweile in die anderen Arenen, du weißt ja gar nicht mehr, ob du in Hoffenheim oder Wolfsburg stehst, so einfach ist es ja.
Also ich muss auch sagen, ich habe ja noch im alten Tivoli spielen dürfen oder im alten Bruchweg. Das war schon cool. Wenn man jetzt hinfährt, ist alles schicker, moderner. Aber wenn ich mich zurückerinnere, waren es immer die cooleren Spiele natürlich noch in diesen alten, altehrwürdigen Stadien. Und wobei ich muss sagen, ich war jetzt ja schon beim Neuen, hatte auch Angst, dass es dann irgendwie so ein bisschen kühl wirken könnte, aber es ist anders. Also wenn man mal dort gewesen ist, ist es schon schön. Natürlich dauert das, dass man Geschichte geschrieben hat, das Stadion, aber da kann man sich schon drauf freuen. Ist schon ein schickes Ding.
Du hast gerade gesagt, es wäre schade, wenn es zurückgebaut würde. Ich habe die Erfahrung hier in Mönchengladbach gemacht. Ich meine, das ist ja eine ähnliche Situation. Der alte Bökelberg, das war ja teilweise unerträglich für die Anwohner und auch für viele Leute. Wo musstest du parken, um irgendwie zu dem Stadion zu kommen? Dann laufen die kilometerweise zu Fuß anschließend dahin. Das ist ja mitten im Wohngebiet gewesen. Trotzdem ist eine vernünftige Entscheidung war, muss ich sagen, wenn ich jetzt da heute hergehe, auch zu Fuß oder jogge, dann hast du da ein Riesenloch, was voller Eigenheime ist. Ich war kurz in der Versuchung, mir auf links außen eine Wohnung oder ein Haus zu mieten. Dann habe ich so gedacht, naja, wie oft hast du nicht das Tor getroffen? Dann möchte ich jetzt nicht jeden Morgen dran erinnert werden, wenn ich auf den Balkon. Aber das ist schon was ganz Schräges. Ne? Das haben die natürlich super gemacht. Die haben diese Ränge im Grunde genommen auf einer Seite gelassen. Also die Haupttribüne, also so ein Halbrund ist da, wo nichts ist. Und unten drin im Spielfeld sind die Häuser. Also... Okay. Aber das wäre natürlich schon schade, da hast du völlig recht. Aber ihr seid euch schon darüber im Klaren, dass die Grundvoraussetzungen für die gegnerischen Mannschaften in Zukunft für euch nachteilig sein können. Weil bisher konntet ihr jahrelang davon profitieren, dass die Leute komplett genervt, im Stau stehend, manchmal zu spät zum Stadion kommen. Stimmt. Das wird natürlich in Zukunft nicht mehr der Fall sein. Die kommen dann rechtzeitig an und ihr müsst von der ersten Minute an Gas geben und nicht erst...
Das weiß man ja nicht. Wir wissen ja nicht, was wir für einen Einfluss auf die
Infos haben. Genau. Vielleicht könnt ihr was Ähnliches schaffen. Du hast völlig recht.
Vielleicht bauen wir wieder viereckig und mit Gefälle im Stadion, dann wird es wieder trotzdem unangenehm. Also zweite Halbzeit bergab. Das kann wieder passieren. Nee,
dann hast du mich falsch verstanden. Ich meine, dieser
die Anfahrt war Wahnsinn.
Ja. ich habe als Gegner es auch mal gehasst, wenn ich hier, vor allem ich hatte oft Abendspiele und dann stehst du hier im Stau und dann guckst du auf die Uhr und alle werden nervös im Bus und als Spieler, als Trainer wird es ja auch so sein, hat man ja irgendwo seine Routinen und Abläufe, wo man dann schon hektisch wird, wenn die Zeit vergeht. Das war aber ja, immer in Freiburg so. Das sehe ich aber nicht, weil ich komme immer von der anderen Seite. Also ich bin
praktisch. Nein, das war unglaublich, auch gegen Dortmund, wo ich gerade erzählt habe. Ne? Da war, glaube ich, die sind, glaube ich, nicht mal eine Stunde vorm Spiel angekommen. Dann könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen, wie Favre drauf war. Ne? Der ist komplett Amok gelaufen und so wäre Eber wahrscheinlich auch
gewesen. Ja, nein, das bringt ja nichts. Wenn du als Trainer ausrastest, das überträgst du ja noch zusätzlich auf die Mannschaft. Aber es ist natürlich, ich kann mich erinnern, in irgendeinem meiner letzten zwei Jahre, da mussten wir nach Union. Und du weißt ja, wenn du nach Union fährst, dann ist ja dieser lange Weg zum Stadion, wo du aber nicht links, wenn du von der anderen Seite kommst, kannst du auch nicht links abbiegen. So, das heißt, du kommst an, es ist Stau bis zum Abwinkel, du kommst nicht vorwärts, die haben uns noch Polizei geschickt, die vorwegfährt. Und dann steht links das Stadion und wir sitzen im Bus und vor mir die Polizei guckt sich das Spielchen an. Und vor uns sind Stau, du musst ja noch 500 Meter vor, um dann zu drehen. Und da war auch Stau. So, und dann bin ich mal ausgestiegen und habe gesagt, Leute, wie stellt ihr euch das vor? Wir haben in absehbarer Zeit hier ein Auswärtsspiel bei Union. Wenn das in dem Stil weitergeht, kommen wir zur zweiten Halbzeit. Was meint ihr? Da hat er mich angeflaumt und so weiter. Und die sind nicht auf die Idee gekommen, jetzt sagen wir mal, Martin Zorn.
Wieso seid ihr denn nicht zu
Fuß einfach? Ich habe dann gesagt, Feierabend.
Ja. Dann bald mal zum anderen Thema.
Ja, habe ich ja da gemacht. Ich habe als Trainer gesagt, so Feierabend jetzt. Wir sind einfach stehen geblieben, alle raus, über die Straße drüber und sind zu Fuß ins Stadion gegangen. Sonst wären wir jetzt zur zweiten Halbzeit gekommen. Also Das kann richtig nerven. Auch beim MSV Duisburg gibt es so Situationen, es gibt viele Stadien, die so ganz schlecht angebunden sind. Und dann stehst du da und das ist keine gute Vorbereitung.
Wie war das für dich als Spieler, wenn du in solchen Situationen warst? Warst du da cool oder hat dich das auch richtig genervt?
Meinst du mich jetzt nicht?
Ja, 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 ja.
Ah, weil du sagst, Das klingt so.
Sehr gut, sehr gut, Nils.
Mich nervt das brutal. Ich habe natürlich meine bestimmten Rituale vom Spiel. Das heißt, man isst was Bestimmtes, man geht nochmal zum Physio, lässt sich nochmal ein bisschen da einstellen, etc. Also man möchte den Platz nochmal angucken und da fallen halt ein paar Sachen weg. Das ist okay. Man kann das eine oder andere auch im Bus schon erledigen. Zum Beispiel, ich esse mal meine Banane vom Spiel. Das mache ich schon seit ich klein bin. Und die gibt es auch im Bus und so. Also da kann ich auch Zeit sparen. Aber man wird dann schon hektisch. Und es nervt einfach, wenn man dann irgendwie unruhig wird. Und du merkst ja auch, das überträgt sich immer auch auf die Mannschaft. Wenn der Trainer dann auch ein bisschen nervös ist und die Physios sagen, wir müssen die Tapes machen und so. Mhm. Aber ich habe es noch nicht oft erlebt, weil wir immer sehr, sehr früh fahren. Also da sind wir zum Glück gut aufgestellt. Die Torhüter sind eigentlich die größten Freaks. Die brauchen ja immer am meisten Zeit und die müssen am frühesten rausgehen. Und der Torwarttrainer ist dann der unruhigste von allen eigentlich, ja.
Naja, gut, okay. Dann lass uns doch mal ein bisschen gucken, wie es bei euch gerade so läuft. Also die Gesamtperformance ist ja immer noch sehr gut. Wenn du jetzt noch mal kurz zurückguckst, wir wollen jetzt keine Detailanalyse von jedem Spiel machen, aber für dich ist ja jetzt schon auch eine andere Situation. Du bist jetzt gegen Leipzig auch wieder reingekommen. Wie verändert das auch deine Sichtweise so auf die Dinge irgendwie? Ist das dann komplett anders? Und wie machst du es auch als jemand, der das ja schon auch regelmäßig kennt, von draußen zu kommen, dann sofort da zu sein, um vielleicht das auch mal so zu erklären, wie das eigentlich genau läuft? Heißt ja mal, ja, hier der Joker und da kommt er und da macht er, aber wie ist das genau?
Ja gut, ich habe natürlich erstmal das Glück, meiner Position als Stürmer kommst du immer rein. Gerade wenn es dann nicht gut läuft, dann musst du noch irgendwie was performen vorne. Und wenn wir führen, heißt es, komm, köpf die Dinger hinten raus, bist groß und mach was. Also eigentlich kommst du meistens rein, das ist immer erstmal schon mal ein guter Vorteil. Und dann, ich hatte wirklich so viele Spiele, in denen ich getroffen habe, aber eigentlich überhaupt nicht im Spiel war. Also du drückst dann einen über die Linie und dann heißt es, oh, was macht der denn anders? Macht er sich anders warm und so? Und ich habe aber wirklich dann Beine bis sonst wohin und habe mich wahnsinnig müde gefühlt. Also der Schein trügt auch manchmal. Aber ich glaube, es hängt viel damit zusammen, so mit dieser Einstellung zu dieser Position, ja, zu sagen, okay, ich kann jetzt sagen, ich bin Auswechselspieler oder ich kann sagen, ich bin Einwechselspieler. Der Trainer will, er braucht mich später. Ich bin immer enttäuscht, wenn Christian Streich zu mir sagt, ich brauche dich in meiner ersten Elf nicht. Es ist immer enttäuschend für jeden Spieler. Aber er macht das gut, ja, dann hast du schon eine andere Kommunikation und weißt, zweite Halbzeit wirst du gebraucht, er gibt das Gefühl, ich brauche dich unbedingt, aber in dieser Position Und dann machst du es gerne und dann kommst du auch anders rein. Und ich versuche mal alles in die Waagschale zu werfen und nicht zu hadern, weil ich habe auch oft gehadert, dass ich gesagt habe, oh, ich spiele nicht und so, aber es bringt mir ja nichts. Also ich, und so habe ich wenigstens den Mehrwert zu sagen, oh, ich komme rein, bin Kurzarbeiter und habe trotzdem einen Verdienst für die Mannschaft. Ja.
Hast du ein Gefühl schon in der Woche dann? Also weißt du es relativ zeitnah auch selbst schon, okay, das wird wieder nichts, weil wir so die Trainingsform machen. Kann man auch durch Trainingsleistung wirklich noch was verändern, hast du das Gefühl? Oder sind gewisse Dinge eigentlich schon vorher klar?
Also bei uns ist es schon so, dass wir schon relativ früh in der Woche auch ein Zeichen gesetzt bekommen, egal ob beim Passspiel oder in verschiedenen Formen, dass dann sich auch schon mal eine A-Mannschaft herauskristallisiert. Ist auch vollkommen okay, weil wir auch wissen, spätestens Mittwochnachmittag spielen wir 11-11 und da kann sich immer noch mal reinspielen. Da tausche auch gerne mal aus, wenn einer wirklich gut performt in der B-Mannschaft, in der vermeintlichen B-Mannschaft. Und aber ich bin ja auch Realist. Ich weiß ja zum Beispiel, ich kann Spieler einschätzen, die einfach safe sind, die gesetzt sind. Ich kenne Spieler wie mich, wo, wenn wir zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt zum Beispiel in Leipzig spielen, dass er dann sagt, okay, ich setze jetzt eher auf den Stürmer, der den Konterfußball besser beherrscht als Petersen oder so. Also da kann man das auch schon sich ein bisschen drauf einstellen. Aber ich habe natürlich auch in meiner jetzt doch Karriere auch gelernt, trotzdem gut zu für mich zu trainieren, auch wenn ich weiß, ich spiele nicht oder so, weil für dich ein gutes Gefühl zu kriegen, gut nach Hause zu gehen. Wie oft habe ich bockig trainiert, weil ich gesagt habe, oh, ich bin sauer, ich spiele nicht und dann fühlt sich immer scheiße an. Dann gehst du und sagst, Mann, was habe ich denn da gemacht und so. Du willst auch Vorbild sein und der Trainer lobt dich immer, wie gut du damit umgehst. Und dann musst du dir auch eintrichtern, ja, dass es nichts bringt, da irgendwie jetzt bockig zu sein.
Ja, ich denke mal, dass dabei die Rolle eines Trainers eine ganz große ist. Ne? Also da machen sich ja viele Leute gar keine Gedanken drüber. Oder gerade, weil sie dann sagen, naja, wenn man, Michael, wenn ich dich sehe und deine Kollegen, dann spielt irgendjemand nicht, gerade bei den großen Vereinen, was ja normal ist, dann geht der Kommentar schon damit los, der ist rausgenommen worden oder er spielt nicht von Anfang an, was bedeutet das jetzt? Ne? Ich meine, wenn der andere nicht spielt, dann bedeutet das für den auch was. Also das ist ja in jeder Mannschaft so und je größer und bekannter die Mannschaft ist, umso mehr wird das eben auch öffentlich thematisiert. Und dabei ist es dann wichtig, wie du als Spieler halt damit umgehst, aber auch wie der Trainer diese ganze Sache moderiert und wie er mit euch redet. Ich meine, der Christian, den ich jeden Tag erzähle, ich brauche dich in der zweiten Halbzeit, da wirst du irgendwann mal sagen, keine Ahnung. Aber ich glaube, dass für die Psychohygiene in einer Mannschaft das wahnsinnig wichtig ist, diese Dinge, gerade mit Spielern, die nicht immer von Anfang an spielen, aber ein riesen Standing haben, so wie bei dir, dass das vernünftig moderiert werden muss. Wenn ich sehe hier bei euch in der Liste, Michael hat gesagt, wir haben nicht viel Zeit, ich darf nicht viel zitieren, aber ich mache es, da setze ich mich einfach mal drüber hinweg. Von den 24 Spielen, die ihr bisher hattet, zumindest in der Liga, hast du nur 9 Mal von Anfang an gespielt, bist 14 Mal reingekommen und hast trotzdem genauso viele Tore erzielt wie der Vincenzo Griffo, nämlich 7. So, und von den Assists möchte ich jetzt gar nicht sprechen, das druckt mein Ding oder zeigt mir das Ding hier jetzt nicht an. Das heißt, du hast ja ein Standing und du hast es ja zigmal nachgewiesen, dass du, ob du von Anfang an spielst, ob du reinkommst, eben spielen kannst. Also das spielt ja eine wichtige Rolle, was der Trainer und das Ganze, und du auch als Spieler, wie du damit umgehst, ne?
Ja, Kommunikation ist A und O. Das habe ich ja immer hervorgehoben beim Coach, dass er das einfach gut beherrscht, ja. Weil ich gesagt habe, die erste Elf brauchst du nicht bequatschen, die ist glücklich, ja, oder die ersten 13, 14. Aber die dahinter kommen, die musst du mitnehmen, weil du brauchst sie ein paar Wochen und die Zeit kommt dann einfach. Und ja, das ist halt auch mal extrem wichtig. Und das macht er echt gut, muss ich sagen. Da kann man sich echt was abgucken, auch für die Zukunft. Ich habe schon Trainer erlebt, die haben dann wirklich einfach einen Kader hingehangen und da wusste, bist du dabei oder nicht, ja. Und das ist auch einfach, okay, das war auch früher so. Und dann gibt es halt Trainer, die können das halt auch gut moderieren, wo du dann einen anderen Umgang mit findest, wo du ihn trotzdem kurz hast, aber natürlich dann auch anders wieder
mit. Aber darf ich dir widersprechen? Du sagst, du brauchst die Leute in 2-3 Wochen. Ich glaube, dass du die Leute jeden Tag brauchst. Denn du hast ja gerade gesagt, stimmt, wenn du auf dem Trainingsplatz, dass du dich selber ärgerst, wenn du vielleicht mal nicht so trainiert hast, wie es. Ne? So, wenn jetzt die Hälfte der Truppe mit beleidigten Gesichtern rumrennt, dann wirst du nie eine Trainingsqualität haben und auch keine gute Arbeitsatmosphäre.
Ja, stimmt. Das stimmt. Also wenn, dann brauchst du sie von Beginn an vielleicht in 2-3 Wochen oder so. Aber du hast recht, das ist
genau.
Die Atmosphäre auf der Bank ist eine ganz wichtige und das ist auch bei uns immer, das rechte ich ganz hoch an. Ich würde gerne mal so Bilder sehen, so auch von Bänken oder Tribünen aktuell, wenn Tore fallen, ja. Und da ist bei uns natürlich auch, da staune ich immer so, was da wieder mitgefiebert wird und so, ist schon besonders, ja.
Ist das eigentlich, habt ihr das auch für euch als Plus rausgearbeitet? Ich meine, ich wollte auch noch mal kurz logischerweise auf das Thema, das wir alle jeden Tag bearbeiten, sozusagen im Kopf irgendwann zu sprechen kommen, weil es jetzt genau ein Jahr, glaube ich, ist. Ihr könnt ja jetzt 5-mal wechseln. Das ist, finde ich, das wird gar nicht so groß rausgestellt. Das ist ja eigentlich auch eine richtig gute Sache, gerade wenn du über die Bank sprichst, weil du hast im Grunde ja bei jedem Spiel die Möglichkeit, richtig viele Leute nochmal reinzubringen. Ist das auch so ein Plus, dass man sagt, ja, ich kann doch eigentlich auf jeden Fall dabei sein, sozusagen. Ja?
Ja, also mittlerweile ist ja der Kader auch größer. Das heißt, du kannst mehr Spieler mit in den Kader nehmen. Du kannst 5-mal einwechseln. Das ist einfach ein Riesenvorteil, weil natürlich dann auch jeder, ich hatte bei, als in meinen Bayern-Zeiten saß ich manchmal draußen und wusste, ich komme eh nicht rein, weil da sitzen noch Ribéry, Robben und der. Da komme auf keinen Fall rein. Ja, und jetzt ist es halt einfach so, wo du weißt, du kannst auch mal was Besonderes machen, auch mal was Überraschendes, wo keiner mit rechnet, bringst mal einen Spieler rein, wo du sagst, ich erhoffe mir jetzt einfach mal was von dem, wo du sonst früher Probleme gekriegt hast, weil du dich auf diese 3 fokussiert hast als Trainer. Und wir wissen das auch gut einzusetzen, ja, gerade auch bei, in unserem Spiel, die kostet das wahnsinnig viel Kraft in der Offensive. Und jetzt kannst du einfach halt auch in der 60. Alle 3 Offensiven mal tauschen, ohne dass du da auch jetzt einen großen Qualitätsverlust mal hast. Du kannst auch die Startelf mal anders aufstellen, gerade in englischen Wochen, und kannst dann halt reagieren. Als Gegner ist es ja auch manchmal so, wo du sagst, oh, bist gut im Spiel und es sieht gut aus und auf einmal steht der Gegner draußen und bringt 4 neue. Das ist auch mal so, puh, was ist denn jetzt? Das ist ja ein neues Spiel dann. Und ja. Ist spannend. Manchmal war ich überhaupt kein Fan davon, muss ich sagen. Ich mag auch keine Veränderung manchmal im Fußball, weil ich den Fußball so wie das eigentlich liebe. Aber mittlerweile als Spieler ist es schon okay. Also ich hatte auch Spiele, in denen ich wirklich gedacht habe, oh, Mist, wir können gar nicht nachlegen, so, ja, also so, was machen wir jetzt? Und jetzt stellst du auch deinen Kader ganz anders auf, vielleicht auch in der Hinsicht.
Ist das nicht auch,
wenn du sagst,
ist das nicht auch ein Vorteil? Du hast gerade gesagt, früher hatten wir, was hatten wir denn? 6, 5?
Nee, 18er Kader, 7 auf der Bank, 3 Wechsel. 16 war noch früher. Das war zu deinen Zeiten, glaube ich.
16. Bin ich jetzt blöde? Was haben wir? Wir haben jetzt 8. Wir haben 20
haben wir jetzt.
Und 18 war es die ganze Zeit. Also nochmal 2 Leute mehr. Und das ist das nicht auch ein Vorteil? Also für mich als Trainer war, wie du es eben gesagt hast, ich muss die erste Elf nicht voll quatschen. Aber die schlimmsten Entscheidungen für mich als Trainer waren immer, den Leuten, die ganz nah dran waren, sagen zu müssen, du bist gar nicht im Kader. Also nicht nur, dass du nicht spielst, sondern du sitzt und bist doch nicht mal dabei. Ja. Und das ist für mich als Trainer, wäre das eine riesen Erleichterung, sowohl nochmal 2 Leute mehr mitzunehmen. Wir konnten, Michael, wir konnten früher 2-mal wechseln in den 70er bis Mitte der 80er. Ich weiß schon gar nicht,
Kurz nach dem Krieg. Kurz nach dem Krieg kommt man noch gar
nicht. Als du Praktikant warst. Also wenn ich so in alte Spiele reingucke, dann denke ich immer, wieso wechselt der immer nur 2-mal? Dann war damals so. Da konnte er 2-mal wechseln. Das heißt, eine Erleichterung für mich, weniger Spielern irgendwie wehtun, nur weniger Spielern wehtun zu können und auch noch mehr, wenn du immer mal reinkommst, ist natürlich auch eine andere Geschichte. Spürst du das auch im Kader?
Ja, total. Gerade auch, sonst war es immer so, du nimmst eigentlich viele Offensive auf die Bank und einen Defensiven. So früher war das so, ne? Da hast du gesagt, Defensive werde ich eh nicht groß wechseln. Und jetzt hast du ja mal wirklich 4, 5 gute Innenverteidiger in deinem Kader. Und früher hättest du wirklich dann einen vermeintlichen Startelf-Kandidaten sagen müssen, du bist nicht dabei, weil ich die Offensive auf der Bank brauche. Und jetzt kannst du halt alle wenigstens mitnehmen. Ja, ist ja auch einfach ein besseres Gefühl. Also ich kann mich noch an meine Zeit in Bremen erinnern, bei Viktor Skripnik, als ich dann 2, 3 Mal nicht im Kader war. Ja, da saß ich hinten im Kraftraum und habe gedacht, das ist eine neue Welt für mich. Also viele erleiden das jede Woche. Für mich war es damals einfach neu. Und das war einfach ein Gefühl, oh, das tat schon weh. Also dann wenigstens dabei sein und nicht eingewechselt zu werden, das ist das eine, aber gar keine Rolle für den Kader zu spielen, das tut schon weh, das ist unangenehm.
Ja, ja, und auch dieses Wechseln, du hast es eben gesagt, bei Bayern hast du gesessen und bist teilweise gar nicht reingekommen. Es ist ja auch so eine, für mich war das auch wichtig, ich glaube, dass der Christian, das sind ja alles Dinge, die man als Trainer, wenn man irgendwie so ein bisschen sozialverträglich unterwegs ist, weiß, wenn ich jetzt wechsle und jemand, der ausgewechselt wird, kommt vom Platz mit der erkennbaren Haltung, was soll der Scheiß? Wieso werde ich jetzt hier ausgewechselt? Ich bin ja sowieso der Beste. Hast du den Kittel am Brennen? Und geht dann aufreißend langsam eine halbe Stunde durch die Gegend. Also dem musst du erstmal richtig den Kopf waschen, weil das ist ja nicht nur ein Affront dem Trainer gegenüber, es ist auch ein Affront dem Spieler gegenüber. Wie du es gerade gesagt hast, für dich war das neu. Für manche Spieler ist das Tagesgeschäft. So, das heißt, wenn ich jetzt so vom Platz runtergehe, was ist das für ein Signal an meinen Kollegen? Denn als Kollege würde ich ihm sagen, mal, tickst du noch ganz sauber? Komm, sieh zu, dass du hier runterkommst. Und dann habe ich noch einen Tipp für Bayern München. Ihr müsst da mal kreativ sein. Ne? Wenn dann die Tafel von Ribéry hochgehalten wird, dann hättest du dir schon längst das Trikot von Ribéry besorgen können. Hättest es dir angezogen und dann.
Zu klein,
das
ist.
Das fällt nur kurz unter die Brust.
Ja, aber dann stehst du da einfach mit Ribéry. Das wär mal ein Bild gewesen. Das wäre um die Welt.
Es soll ja schon Spieler gegeben haben, die sich selbst eingewechselt haben. Das weiß ich ja.
Ja, genau, das war ja so zu Ewalds Zeiten. Sag mal, als wir uns kennengelernt haben, na, das ist ja schon ein paar Jährchen her, erinnere ich mich, du warst ein richtiger Fußballfreak. Also du warst irgendwie bis in die Landesliga runter, das war zu Cottbuser Zeiten, wusstest du alles. Brennst du noch so, wie ist dein Medienkonsum in Sachen Fußball oder ist das doch ein bisschen abgekühlt?
Nein, also jetzt gerade aktuell schon, weil natürlich die ganzen Kumpels, die ganzen Landesligen etc. nicht spielen. Das fehlt mir auch, Samstagabend dann so im Bett liegen und nochmal ein bisschen gucken, so Fußball, was es alles gibt, was die Jungs in der Heimat gemacht haben oder auch hier Vereine in der Umgebung. Also ich mache das einfach gerne, das ist so hobbymäßig. Schaue mir das gerne an, das fehlt mir total. Aber ich bin immer noch heiß. Ich muss sagen, ich gucke wenig ausländischen Fußball. Also ich gucke lieber zweite Liga als Premier League, das sage ich immer auch. Und das gucke ich regelmäßig. Aber klar, also ergebnismäßig müsste ich eigentlich immer noch gut in Form sein, ja.
Okay, was heißt das? Guckst du am Wochenende, wenn du nicht mit dem SC unterwegs bist, guckst du dann auch noch wirklich Bundesliga am Sonntagabend oder was? Keine Ahnung. Oder hast du dann auch immer mal genug?
Also ich versuche schon natürlich auch meiner Verlobten, sag ich mal, gerecht zu werden, noch mal an einem Sonntagnachmittag mal spazieren zu gehen oder die Sonne raus draußen zu genießen. Aber eigentlich liebe ich den Fußball zu sehr. Ich freue mich wirklich dann Sonntag nach dem Auslauf nach Hause und dann 13:30 zweite Liga, 15:30 nochmal Fußball, 18 Uhr nochmal Fußball. Muss es dann aber auch schon mal einsehen, dass ich dann auch mal auf ein Spiel verzichte und gucke es mir dann abends nochmal später in der Zusammenfassung oder so an. Oder wenn, es ist ja auch gerade angenehm, ja. Früher war das so, da saß ich schwitzend vorm Fernsehen, habe den anderen Abschiedskonkurrenten angeschaut. Das ist widerlich, ja. Und jetzt ist gerade auch mal schön, mit 34 Punkten mal entspannt sonntags das Spiel zu schauen. Köln-Bremen oder Bielefeld-Union und man muss nicht irgendwie.
Aber du hast dir das wirklich angeguckt. Bielefeld-Union, da war ich ja nun vor Ort. Das kannst du dir nicht angeguckt haben. Das kann nicht dein Ernst sein.
Doch, ich hatte Hoffnung, dass es besser wird.
Michael, bitte respektvoll bleiben. Merkst du das nicht?
Ja.
Ne? Das ist schon wieder respektlos Bielefeld und Union gegenüber. Es gibt ja auch immer Gründe, warum
nein, also ich meine, getuttelt ja, sind. Mag ja sein, aber man kann dann vielleicht nach 45 Minuten auch sagen, okay.
Na ja gut, ich weiß, dass du jetzt noch leicht traumatisiert bist, weil du es ja kommentieren musstest.
Ach so,
verstehst ja, gut. Du, dann ruft er, dann muss ich anschließend immer so eine therapeutische Sitzung mit ihm machen. Dann ruft er direkt nach dem Spiel an, hast du das gesehen? Und naja, also ich meine.
Ja, für den Trainer ist ja 0-0 auch interessant.
Absolut, absolut.
Ja, also da hat nach vorne ja gar nichts funktioniert. Was mich zu dem nächsten kleinen Gedanken bringt, Ewald ist ja immer ein großer Fan, darüber zu sprechen, was mit den Verteidigern los ist und nagelt eigentlich in jeder unserer Sendung auf die Verteidiger drauf, die alle, ich will mal flapsig sagen, blind sind und nur auf den Ball gucken und nie gucken, wo ist der Gegenspieler. Wie hast du die Entwicklung deiner Gegenspieler in den letzten Jahren wahrgenommen? Sagst du, es wird einfach...
Ganz kurze Korrektur, das ist nicht meine Diktion oder mein Narrativ, damit mich auch die Leute von heute verstehen mit dem neudeutschen Gequatsche. Ich habe noch nie davon gesprochen, dass jemand blind ist. Ich rede nur davon, dass Abwehrspieler, das für mich... viele Dinge ins Hintertreffen geraten sind. Das ist aber eine Entwicklung über lange Jahre, über Jahrzehnte. Während wir früher, sagen wir mal flapsig gesagt, früher ein Menschenleben nicht viel gezählt hat auf dem Fußballplatz, beschmeißen die heute euch mit Wattebäuschen und gucken, dass sie in erster Linie den Spielaufbau hinkriegen und die richtigen Abstände nach rechts und links. Und du dann kannst manchmal unbehelligt dein Unwesen treiben, indem du dich zum zweiten Pfosten fallen lässt und dann in aller Ruhe den Ball reinköpfst. Solche Geschichten halt. halt. Ne? Wenn man das als Trainer sich über lange Jahre anschaut und sieht dann an jedem Wochenende, erste Liga, zweite Liga, international, wie ja, völlig, sagen wir mal, wie soll ich das sagen, unbeteiligt oder nicht fokussiert in die Abwehrspieler so in den Strafräumen rumirren und hoffen, dass der Ball dahin kommt, wo ich jetzt gerade mal stehe, anstatt das meinte der Michael.
Ja, verstehe schon. Ja, es ist spannend, weil ich glaube schon, dass früher einfach so dieses da war, dieses zwei Stürmer gegen zwei Verteidiger, klare Zuordnung und da war es 1-1-Duelle. Heute kommen Mannschaften wie Leipzig, die spielen auf einmal auch mal ohne Stürmer oder da gibt es diese Fünferketten, Dreierketten, wo dann auf einmal aber auch nur noch ein Stürmer da ist, wo dann der eine sich auf den anderen verlässt. Man möchte lieber so die Räume beherrschen im Strafraum. Viele Verteidiger sind auch so ein bisschen offensiv geprägt und spekulieren dann viel oder antizipieren auch viel. Also ich spiele auch eigentlich ungern gegen Verteidiger, die sehr gut antizipieren, ja, weil man als Stürmer ja auch manchmal eine Idee hat und der Verteidiger hat die dann auch. Aber das kann natürlich auch gefährlich werden, ja, wenn man das weiß, dass dann wirklich der Verteidiger gar nicht mehr so diesen direkten Kontakt zum Stürmer sucht. Das habe ich zum Beispiel eben auch mal gehasst, muss ich sagen. Es gab so Verteidiger, ich kann mich an Leukemia in Bremen erinnern im Training, so wenn der an dir dran war, das war wie so eine Spinne, du kamst, sobald du in seinem Radius warst, hattest du keine Chance. Und dann gibt es halt auch Verteidiger, die halt wirklich dann eher so diesen Raum beherrschen, die dann so ein bisschen abgewichst sind und so ein bisschen auch Libero-mäßig agieren, sag ich mal. Und dann hat man dann eher mal eine Chance, auch dann irgendwo dahinter vielleicht sich abzusetzen. Also, aber es ist auch mal so, eigentlich spiele ich nicht gern gegen Dreierketten manchmal hinten, weil ich immer denke, oh, das sind ja 3-1. Aber manchmal ist es auch schön, weil dann wirklich da auch keine krasse Zuordnung ist und dann sich der eine auf den anderen verlässt.
Ich muss gestehen, ich habe wenig gesehen, aber als du reingekommen bist, waren, glaube ich, zumindest die Herren Upamecano, Klostermann auf dem Platz, Konaté kam noch mit dazu. Das ist ja eigentlich so mit das Feinste vom Feinsten, oder? Was hinten spielt, weiß man da, okay, das wird heute schwer, überhaupt irgendwie ansatzweise eine Chance zu kriegen.
Also ich muss Leipzig wahnsinniges Kompliment aussprechen, weil normalerweise Top-Mannschaften, wenn sie 3-0 führen oder 2-0 führen, dann wird es mal ein bisschen Harifari oder machst mal ein bisschen Risiko. Und die wirkten auch so fokussiert, auch mental und auch so von der Körpersprache her, habe ich selten erlebt, da nichts anbrennen lassen zu wollen, auch zu wissen, es ist gefährliches Ergebnis 2-0. Ich muss auch sagen, ich habe mir Orban, Heizenberg, Sabitzer, ich weiß gar nicht, wer noch alles gefehlt, Szoboszlai und so. Also, und trotzdem konnte man noch Wang einwechseln, Forsberg einwechseln und wer da noch alles kam. Also von der Kaderbreite her finde ich sie wahnsinnig interessant aufgestellt und find den Kader auch spannend, muss ich sagen. Und habe selten sowas Starkes hier gesehen, muss ich sagen. Also auch so abgewichst runtergespielt. Sie war nicht überragend so nach vorne, hatten jetzt nicht wahnsinnig viele Torchancen, aber es wirkte sehr, sehr. Ja, abgeklärt.
Naja, also ich sag mal, Leipzig nehme ich zu 95% raus aus der Kritik, was Abwehrverhalten angeht, weil ich natürlich völlig irritiert seit Jahren beobachte, dass alle Verantwortlichen immer der abenteuerlichen Vorstellung verhaftet sind, dass ein Abwehrspieler schnell sein müsste und vielleicht auch noch aggressiv sein müsste und vielleicht auch nochmal einen Zweikampf gewinnt. Ne, du hast das eben gesagt, früher war es halt anders. Das war natürlich auch nicht alles richtig, aber am Ende des Tages, egal ob Dreierkette, Fünferkette, Raumdeckung hier, da und dort, am Ende bricht es sich irgendwann mal auf den Zweikampf runter. Und dann kann ich das entweder oder ich kann es eben ja. nicht. Ne, also du hast eben gesagt, Dreierkette spielst du ungern, klar. Aber dann, wenn der eine sich auf den anderen verlässt, ne, ich habe keine Ahnung, was machen die denn dann? Ich denke dann, was macht ein Abwehrspieler beruflich, wenn er sich nicht um den Stürmer im Strafraum kümmert? Das ist doch jetzt die Situation, der Ball ist draußen, was? Dann denke ich, macht ja psychologische Kriegsführung, spricht der mit dir vorher? Hör mal, du Vollidiot, wenn du jetzt gleich ich weiß, dass du dich gleich in meinen Rücken fallen lässt, das weiß ich, aber du wirst den Ball eh nicht gut treffen. Also will er dich, vertraut er darauf? Ich muss doch irgendwas machen, ich kann doch da nicht stehen.
Ja, es gehört ja auch zur Professionalität, die Gegenspieler zu kennen. Aber bei uns ist es zum Beispiel auch so, wir wirklich jede Woche gehen wir in wahnsinnige Details, gerade in der Defensivarbeit, in der Aufnahme im Strafraum. Und trotzdem sitzen wir jede Woche wieder da und haben wieder Fehler gemacht, wo wir sagen, das gibt's doch gar nicht. Aber das ist schon, ja. Aber ich kann verstehen, dass man als ehemaliger Trainer oder als Trainer dann draußen sitzt und sagt, das gibt's doch nicht. Ja, man kennt ja auch dann die Stürmer und sagt, das war doch klar, dass der sich absetzt und so. Manchmal als Verteidiger sich wahrscheinlich, so wie ich mich auch mit meinen Verteidigern auseinandersetze und die versuche einzuschätzen, muss natürlich auch andersrum der Fall sein, ja, dass man auch die Gegenspieler kennt.
Kriegt ihr en Detail, also jeder von euch quasi auch nochmal spezielle Situationen, spezielle Gegenspieler-Videos? Wie hat sich das verändert die letzten Jahre?
Also wir haben da immer Zugriff auf jeden Spieler. Das ist ja auch mittlerweile wirklich auch, da wird jedes Prozent rausgekitzelt. Aber ich bin zum Beispiel so, ich brauche mir das eigentlich gar nicht angucken, weil ich gucke so viel Bundesliga, dann verfolgt man das ja auch. Ich kann sofort sagen, ob der groß ist, ob der Rechtsfuß ist, ob der Hüftsteif ist oder irgendwas hat. Krankheitsgeschichte, aber jedenfalls gehört das ja auch zu unserem professionellen Dasein, ja, so ein bisschen die Liga zu kennen, weil ich staune manchmal, ich rede manchmal mit Spielern und dann kenne ich auch welche Spieler nicht, das gibt's doch gar nicht. Also, aber
ja, das ist ganz wichtig, Nils. Ich wusste das gar nicht, dass du dich so intensiv auch mit allen anderen Ligen beschäftigst, was mir sehr sympathisch ist. Aber ich habe das als Trainer auch oft gemacht, dass er so im Training, um das mal zu entlarven, Trainingspause oder Training vorbei und dann haben wir so in die Runde und dann habe ich gesagt, na, ihr wisst ja, gegen wen wir spielen und dann habe ich irgendeinen aufgerufen, wie ein Lehrer. Sag mal die mögliche Aufstellung von denen. Ja. Wenn die dann da rumgestammelt haben, dann haben sie richtig auf die Schnauze gekriegt. Ne? Ja, aber es ist ja so. Also ich meine, wenn ich, das ist mein Job, und wenn ich nicht weiß, sagen wir mal, zumindest eine mögliche Aufstellung nicht runterbeten kann vom kommenden Gegner, dann brauche ich auch keine Hoffnung haben, dass der weiß, was er dann auch für individuelle Qualitäten hat oder
ja. Ne? Aber ich finde es auch Wahnsinn, ja. Wenn man jetzt Samstag gegen, keine Ahnung, Leverkusen spielt und die spielen Donnerstag Euroleague, dann gehört das dazu, das zu gucken. Also es ist, ja, es gibt ja heute auch alle Möglichkeiten. Ich muss ja nicht mal abends 21 Uhr gucken, ich kann es auch am nächsten Tag mal angucken, aber das gehört ja auch irgendwo zu unserem Job. Dafür werden wir auch gut bezahlt. Eben. Ja.
Und die andere Geschichte, was das Privatleben angeht, ich hab mir eine Frau genommen, die Therapeutin ist, damit wir die diese Dinge untereinander schon regeln
können. Die Konflikte lösen können.
Wenn du ein Problem haben solltest mit deiner Lebenspartnerin, dann kann ich dir nur meine Frau empfehlen, die kann das regeln. Denn du wirst nicht viel Zeit haben, das ist ja klar. Ne, erst quatscht der Christian dich voll und dann, ich meine, wenn du jetzt nur sonntags nachmittags mal zwischen zwei Sonntagsspiel, eine halbe Stunde in der Sonne mit deiner Lebenspartnerin spazieren gehst, sind die Probleme vorprogrammiert und dafür empfehle ich dir therapeutische Sitzung. Das ist klar. Aber da muss man dann mit leben halt. Das ist eben so.
Natürlich gehört auch dazu. Ist aber bei uns schon witzig. Manchmal ist dann wirklich so, dann bin ich auf dem Heimweg vom Sonntagstraining, vom Auslaufen oder Spielersatztraining und dann ruft sie schon an und sagt, oh, heute spielt Bochum Sandhausen. Es ist so traurig, dass ich das weiß. Sagt sie, es ist so traurig, dass ich die Spiele weiß.
Und ja, Bochum.
So, was ist mit der, das Ewald haut mir gleich wieder auf die Schnauze, aber ich sag's trotzdem, ihr habt ja eine Chance, der Siebte kann ja vielleicht, solltet ihr Siebter werden, je nachdem, was im DFB-Pokal passiert, ne? Neues Stadion und dann UEFA Conference League, das ist alles ein Wahnsinn. Aber du würdest es trotzdem machen, oder?
Ich muss es ganz kurz erklären. In Ermangelung taktischer Grundkenntnisse konzentrieren sich viele Kommentatoren halt nur auf die Ergebnisse. Und deswegen ist es wichtig zu wissen, wo landest du am Ende? Du musst ihm das erklären, ne? Dass welcher Tabellenplatz und...
Es ist Platz 7, ja. Wir hatten es ja schon mal. Wenn du natürlich die Chance hast, international dabei zu sein, nimmst du es mit. Dieses Jahr wäre ich jetzt nicht böse gewesen. Also ich habe jetzt nicht neidisch auf irgendwelche Mannschaften geguckt, die dann nach, weiß ich nicht, Krasnodar oder so in leere Stadien mussten. Also das ist jetzt klar, jedes internationale Spiel sollte man mitnehmen. Also ich schaue auch gerne in meine Vita und lese, oh, Europa League Quali oder mal Champions League gespielt. Aber für uns hat schon einfach Liga immer die primäre Bedeutung irgendwie. Das ist A und O bei uns, das ist unser tägliches Brot. Und wenn wir Platz 7 schaffen, nehmen wir es mit. Platz 6 wäre schöner, drücke ich es mal so aus.
Ja, aber ich meine, es wäre schon eine Riesennummer. Also ich weiß, du guckst alles, du ziehst dir alles rein. Wir haben natürlich auch häufiger schon mal das zumindest angerissen. Nachvollziehen kann man das natürlich nicht mehr, ne? Dass da jetzt irgendwie noch ein neuer Wettbewerb raus. Und ihr müsstet dann, keine Ahnung, in der Conference League gegen Riga spielen oder was weiß ich nicht. Also
es ist, jedes internationale Spiel ist cool, aber wie gesagt, wir haben jetzt natürlich schon auch Mannschaften vor uns, die musst du erstmal einholen und schauen, dass die anderen dich nicht überholen. Vor ein paar Monaten da haben wir noch ganz, ganz tief nach unten geschaut und jetzt, wenn man die Chance hat, nehmen wir es natürlich mit, dann wollen wir es auch gerne spielen. Aber ich bin auch immer noch vorsichtig, also dann wird man kann auch zu schnell durchgereicht werden, ja.
So, Ewald, warnen. Bitte warnen Sie jetzt.
Nein, das ist in Ordnung. Nein, das war jetzt natürlich, das war jetzt böse von mir zu sagen, dass Michael und andere Kommentatoren immer nur auf Ergebnisse schauen. Das ist Quatsch. Also in dem Moment, wo, das ist natürlich klar, dass man immer danach schauen möchte, was kann man erreichen, wo kann man hinkommen. Was mich viel mehr stört, ist nicht so eine Frage von Michael, könnt ihr da reinkommen, sondern dass manche sich wirklich nur noch damit beschäftigen, wer wird deutscher Meister? Was interessiert denn 90% der Welt, wer jetzt deutscher Meister wird? Ich meine, wenn ich Fan von Union, von Freiburg, von Stuttgart, von Gladbach, von Hoffenheim, was weiß ich, sollen die alle nach Hause gehen und sagen, was soll das Ganze hier? Ne? Wir werden eh nicht deutscher Meister. Also diese Ergebnisorientierung oder sagen wir mal Resultatstabellenorientierung, das stört mich halt oft, weil das eben auch respektlos allen anderen gegenüber ist. Das ist eben so. Aber gut, ja.
So, du musst außerdem jetzt auch langsam zum Essen, aber wir müssen noch ganz kurz zumindest, da du ja, wie du gesagt hast, viel Fußball guckst, den Fußball immer noch liebst, wir können dich nicht gehen lassen, um auch mit dir noch mal kurz über den VAR zu reden. Ne? Am Wochenende gab es wieder eine Nummer, wo wir uns gerade eben auch schon wieder gestritten haben. Ich weiß nicht, ob du die Szene gesehen hast in Köln mit dem Handspiel. Wo ich eigentlich finde, das muss man zurückpfeifen. Und dann sind wir wieder in der Diskussion. Kofeld sagt ja, weg damit jetzt. Wie ist deine Position mittlerweile?
Also zu der Situation muss ich sagen, als ich dann die Wiederholung gesehen habe, habe ich gedacht, ja, nimmt er sicher zurück das Tor. Also habe ich dann gestaunt, als er dann angepfiffen hat. Ich als Stürmer bin aber auch so und sage, es ist okay. Ich gehe auch immer oft hoch und suche mal den Kontakt. Und dann, wenn er den Fall, früher hat er auch den Ball fallen lassen, dann ging es auch weiter oder nicht. Heute sieht man ja, gibt es ja ganz oft Szenen, wo man einfach sagt, der eine sagt faul, der andere sagt nicht faul und das macht dann auch ganz schwieriger. Und ich war nie Fan davon, da habe ich nie ein Geheimnis draus gemacht. Ich habe so viele Tore schon geschossen, wo ich mich noch gar nicht freuen konnte, wo ich nicht wusste, zählt das jetzt oder zählt es nicht. Das ist auch dann echt niederschmetternd, wenn das wieder zurückgenommen wird, so ein Tor. Und ich habe früher gerne an der Abseitslinie gehascht sozusagen und jetzt mittlerweile muss ich jetzt mal schauen, dass ich da noch ein paar Minuten warte, bis es dann vielleicht zählen könnte. Ich werde nie Fan davon werden. Wie gesagt, soll den Fußball auch fairer machen und so. Aber weniger Diskussionen sind es trotzdem nicht geworden, ja.
Und ob es wirklich fairer ist, sei mal dahingestellt, ne? Das ist dann auch mal eine ganz andere Frage, wenn man die Gesamtrechnung aufmacht. Jetzt soll ja vielleicht, zumindest was Abseits betrifft, das in die Richtung nochmal wieder verschoben werden, dass es dahin geht, dass man sagt, okay, es muss schon relativ was zu erkennen sein, dann auch, wenn man das Standbild nimmt. Ich glaube, das könnte zumindest dafür sorgen, dass wir diese Millimeterentscheidung nicht mehr haben. Ich glaube, das wäre zumindest sinnvoll. Ne?
Also Michael, ich darf dich noch mal korrigieren. Also aus meiner Sicht glaube ich, wir haben es ja öfter schon gehabt, dass das eine selektive Wahrnehmung ist, ne? Dass wir uns immer darauf stürzen, wenn der VAR nicht eingegriffen hat oder wenn es trotz eines klaren Regelverstoßes nicht zu einer Ahndung gekommen ist. Aber ich bleibe dabei und ich meine auch, dass es entsprechende Untersuchungen gibt. Wir haben ja auch mit dem Lutz Michael Fröhlich gesprochen, dass der ganz große Prozentsatz von Entscheidungen sind ja auch gar nicht so wahnsinnig viele. Das haben wir ja auch gelernt. Pro Spieltag sind es ja auch nicht gar nicht so wahnsinnig viele Sachen, aber dass die überwiegende Anzahl der Entscheidungen schon richtig sind. Denn
Ja, aber die waren vom Schiedsrichter auch schon richtig vorher getroffen worden. Es geht ja letztendlich um die Punkte, wo dann eingegriffen wird oder eben nicht eingegriffen wird. Und ich finde, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden. Also so eine Nummer wie jetzt die Geschichte mit dem Handspiel, ja. Das muss doch eigentlich der Schiedsrichter zumindest noch mal sehen. Ja. Und da finde ich, muss es
ja, da muss er noch mal gucken, das ist klar. Ne? Nils, vielleicht darf ich noch mal eine, wir haben ja das meiste durchdekliniert. Ich kann mich daran erinnern, ich meine, wir sehen ja, wie du drauf bist. Und obwohl du dich so intensiv für Fußball interessierst, was ja auch nicht bei jedem Profi so in der Tiefe der Fall ist, kann ich mich daran erinnern, dass du mal so Äußerungen gemacht hast, naja, manchmal geht es mir auf die Nerven, so auf Fußball reduziert zu werden und von morgens bis abends immer die gleiche Thematik. Wie geht's dir damit? Ich meine, du machst das jetzt schon dein halbes Leben lang als Profi, keine Ahnung, bist du jetzt auch schon 10 Jahre bald dabei. Wie kriegst du das hin, zu sagen, naja gut, also es gibt auch noch andere Dinge neben dem Fußball. Der Fußball, das ist mein Job, das ist mein Beruf, aber ich interessiere mich ja nicht nur für Fußball, sondern auch für andere Dinge. Habe ich das damals richtig in Erinnerung, dass du mal solche Äußerungen gemacht hast?
Ja, richtig, richtig, richtig. Ist spannend, weil ich ja dann auch danach erst so selber dann natürlich nochmal mehr reflektiert habe oder ein anderes Feedback bekommen habe. Haben sich auch unfassbar viele Leute dazu gemeldet. Auch viele Interviewanfragen gab es diesbezüglich. Und ja, man schließt dann auch seine Schlüsse daraus. Und bei mir war es dann auch so, mittlerweile, wenn wir auf Auswärtsfahrten sind, lese ich mal nicht die ganze Zeit im Handy irgendeinen Blödsinn, einen Kicker oder irgendwas, sondern lies dann mal halt anständige Bücher oder wenn ich. Ich baue jetzt gerade ein Haus oder ich heirate demnächst, dann kommt man natürlich auch mal mit anderen Leuten in Kontakt, wo man erstmal merkt, das Thema, wir sagen immer, Fußball ist immer so eine kleine Blase und so, stimmt auch. Aber da mal auszubrechen, ist auch spannend, sich mit anderen Themen zu beschäftigen. Ja, man schaut mal gerne über Tellerrand hinaus. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit mir mal die Tageszeitung hier, die vor Ort ist, abonniert, jetzt, dass man jeden Tag dann auch sich da eingehen, immer noch ein bisschen beließen und so, weil ich bin ja auch ehrlich, in 2, 3, 4, 5, keine Ahnung wie viele Jahren, hoffentlich lange, beende ich auch mal meine Fußballkarriere und dann kommt auch ein neues Leben, wo es noch keine Sicherheiten gibt und so und dann ist es immer nicht so schlecht, wenn man da ein bisschen breiter aufgestellt ist, sich mit anderen Themen auch ein bisschen befasst hat, auch ein kleines Netzwerk geknüpft hat, gehört auch dazu und da freut man sich auch dann mehr drauf, wenn man da weiß, man erschreckt sich nicht ganz, ja.
Wenn du sagst, du baust ein Haus gerade in Freiburg, bedeutet das, du willst dich da jetzt richtig niederlassen oder gibt es auch die Idee, dass du nochmal was anderes machen willst? Also ich meine, so wie ich dich einschätze, könnte ich mir auch vorstellen, dass du nochmal, keine Ahnung, woanders hin wolltest.
Wir Fußballer sind ja immer so ein bisschen heimatlos, sage ich mal, weil wir alle früh von zu Hause weggehen und dann auch unseren Weg gehen. Und jetzt habe ich mal so eine kleine Heimat gefunden. Meine zukünftige Frau kommt aus Freiburg. Das hat es auch nochmal leichter gemacht. Und das wird jetzt mein Lebensmittelpunkt. Aber man soll niemals nie sagen. Das kann man im Fußballgeschäft eh nicht. Egal in welche Richtung es geht, bin ich immer für alles noch offen. Aber zumindest hat man hier seinen Rückzugsort. Und den möchte ich einfach hier festnageln, sage ich mal, weil ich bin jetzt mittlerweile 6 Jahre hier. Das ist im Fußballbusiness schon lange. Und bin mir einfach sicher, dass ich hier meine Zeit verbringen möchte. Unabhängig davon, ob ich nochmal was anderes mache oder ob ich nochmal ins Trainerbusiness komme, wo man dann doch eher doch wieder so ein bisschen ein anderes Leben führt und unterwegs sein müsste. Aber mal schauen.
Also 32, das ist ja kein Geheimnis. Bist du, hast du einen Traum irgendwie? Keine Ahnung. Also ich könnte mir jetzt vorstellen, wenn ich jetzt in deiner Situation wäre, mich würde USA zum Beispiel schon interessieren. Ist das für dich ein Thema?
Nee, für mich war es noch nie ein Thema. Kann natürlich von heute auf morgen mal aufkommen, aber ich bin immer schon doch Deutschland treu geblieben. Bis jetzt habe ich mich noch nie mit beschäftigen müssen, zum Glück auch, ja, weil ich immer hier einen Arbeitgeber gefunden habe, der mich aufgenommen hat. Aber auf lange Sicht, nee, ich habe mich noch nie mit dem Thema Ausland beschäftigt. Ja, ich glaube, Ewald, du warst ja mal in Griechenland oder so, das ist dann schon spannend, glaube ich, auch eine Lebenserfahrung, aber so mutig war ich
Ja,
mir
ich
jetzt
war
noch
in
nie.
Spanien, Griechenland, Rumänien, ich war mehrfach in Griechenland, mehrfach in Spanien. Das sind natürlich, aber als
Ja.
Spieler hätte ich es gerne gemacht, muss ich sagen. Ich hatte ein, zwei Möglichkeiten als Spieler und
Ja.
das hat sich dann nicht realisiert. Ich glaube, dass das einfach die Perspektive erweitert. Aber ich würde gerne noch mal einen Satz dazu sagen. Du hast es gerade gesagt, sich mit anderen Dingen beschäftigen. Wenn ich jetzt so, ich meine auch als Trainer, wenn ich jetzt die letzten 3 Jahre bei mir selber sehe und mir anschaue, mit welchen Themen ich mich jetzt beschäftigt habe und vorher nicht, egal ob es um diese Klimakatastrophe geht, ob es um die Art und Weise ist, wie wir wirtschaften, ob es um Verteilungsgerechtigkeit geht, all diese Dinge. Natürlich hat man sich immer damit beschäftigt, aber jetzt, wo ich nicht mehr jede Woche und jeden Tag für Tore, Punkte, Meisterschaften sorgen muss, hat man eine andere Zeit auch dafür. Ich will eine Lanze brechen für alle, die in unserem Wirtschaftssystem, egal ob im Sport oder in anderen Bereichen tätig sind, das ist oft leider Gottes so. Du wirst auf deinen Beruf reduziert, du musst unglaublich viel leisten und tun, um zu funktionieren, um deine Familie entsprechend zu versorgen. Und das ist oft gar nicht so. Ich meine, man hat oft nicht so viel Zeit und vielleicht auch nicht so viel Energie. Wenn du, ich kann mir das lieber vorstellen, wenn du unterwegs bist und man spürt dann zwar ein Unbehagen, aber du trainierst, du bist unterwegs, du fliegst nach hier, nach
Ja.
da, dann kommst du nach Hause. So, und dann weißt du, natürlich gibt es tausend andere Themen noch, ne? Jetzt bist du was älter, jetzt merkst du, naja, ich kann mich auch mit anderen Dingen beschäftigen, aber das ist ja auch ein Prinzip unseres Systems, dass die Leute fast keine Energie und Zeit mehr haben, sich mit vielen anderen Dingen zu beschäftigen. Und das stört mich wahnsinnig, weil das natürlich Verhältnisse zementiert, die uns nicht gut tun. Insofern hat mir das gut gefallen, was du damals gesagt hast. Aber natürlich dauert das immer eine gewisse Zeit lang, bis man auch als Spieler oder auch in seinem Berufsleben sagt, jetzt habe ich die Zeit oder jetzt will ich mich auch mit anderen Dingen auseinandersetzen, um, ja, kann ich, sehe ich das richtig so in deinem
Ja, das stimmt. Die Interessen verschieben sich. Man wird älter, man wird, denkt anders drüber nach. Aber in vielen Bereichen, ja, egal ob jetzt im Privaten oder in der Ernährung, wenn ich mich überlege, wie ich mich 20 ernährt habe und das heute sehe oder so, da schenkt man auch vielen Themen eine andere Bedeutung. Da schenkt man dem Schlaf eine andere Bedeutung und so. Also man ist ja auch ein Freak als Fußballer. Ja, man hat ja so seine Abläufe. Wenn ich jetzt vorm Spiel mal nervös bin und schlafe nur 5 Stunden, dann denke ich gleich, heute geht nichts und so. Also wir sind ja auch alles Kopfmenschen und ja, man hat sich so oft bewiesen, dass es dann doch geht und trotzdem hast du so deine bestimmten Abläufe und wenn die mal durcheinander kommen, klar. Aber wie du gesagt hast, das ist dann auch eine Interessensverschiebung. Mit dem Alter wird man dann so ein bisschen, da denkt man halt nicht mehr sofort an PlayStation oder andere Dinge und dann schaut man auch anders drauf. Und wenn man sich selbst immer erst in Erinnerung bringt, dass man selbst so war, weil man es manchmal nicht verstehen kann, sagt, warum wollen die denn jetzt hier PlayStation spielen oder irgendwas, ja, aber man war ja selbst so.
Ja. Ja. Also was das Haus betrifft, ich hoffe, dass das Passivhausstandard bekommt oder zumindest so ist, dass es energetisch klimapositiv ist und dass du keine fossilen Brennstoffe benutzt.
Also wir leben ja im grünen Bundesland. Also wenn ich das machen würde, hätte ich ein Problem mit den Nachbarn schon wahrscheinlich. Also ich habe mich da an die Vorgaben gehalten.
Alles klar. Wunderbar.
So, mein Lieber, jetzt musst du zum Essen, ne? Das haben wir so abgesprochen, damit du vor der zweiten Einheit dich dann auch so vorbereiten kannst, dass das alles vernünftig läuft, ja?
Genau, ganz genau, damit die Abläufe wieder stimmen.
Ja, und dann sind wir sehr gespannt, ob du es schaffst in die Startelf. Was ist es? Mainz, glaube ich.
In Mainz jetzt, ja? Genau.
Ah, da hast du dich doch schon auf Herrn Hack bestens vorbereitet, weißt genau, wo du an ihm vorbeikommst.
Er hat das letzte Spiel nicht gespielt, falls es jetzt in der Prüfung ist.
Oh, guck mal.
Ich könnte die Aufstellung runterbrechen. Ich habe mir auch Schalke Mainz angetan.
Sehr gut, sehr gut, Nils. Irre. Du bist irre. Ich werde deinen Trainer anrufen und sagen, du bist vorbereitet und super. Und für genau. Die nächsten 3 Trainings, dass
er dich nicht ein gutes Wort für,
genau.
Super. Soweit ich weiß, hat dein Wort
ja, Gewicht. Genau, und für die nächsten 3 Trainings, dass er dich so ein bisschen, jetzt sind jetzt 3 Trainings, heute Nachmittag, morgen früh, morgen Nachmittag, damit du nicht morgen Nachmittag zusammenbrichst, kann er überall so 10% genau. Runternehmen und du guckst jetzt zu, dass du dich vollwertig ernährst, fährst nochmal nach Hause, damit du klarkommst mit der Belastung.
Nils, war eine Ehre und eine Freude.
Mein Junge,
ne?
alles Gute, alles Gute.
Im Stadion,
viel Freude, viel Spaß, ja. Viel Gesundheit und bis bald mal wieder, Nils.
Das wünsche ich auch. Bis bald. Ja, Dankeschön.
Ciao. Ja.
Grüße.
Tschüss.
Ciao. Also, dann machen wir jetzt als erstes, würde ich sagen, gleich daran gehend die Verabschiedung.
Welche Verabschiedung?
Ja. Die ja noch nach dem Gespräch kommt, ne? Also, ich mache jetzt mal.
Das verstehe ich jetzt nicht. Du willst.
Wir haben ja das Gespräch. Ja. Dann ist das Gespräch vorbei.
Ja, wir haben ihn doch schon verabschiedet.
Und dann. Ja, aber die Sendung noch nicht,
du ja, Tröte. Nee, das will ich nicht. Ich kann jetzt nicht eine Sendung. Du willst doch noch den 16er machen, oder nicht?
Ja, den machen wir danach. Das ist doch
Quatsch. Warum willst du dich denn verabschieden?
Damit wir das weg haben.
Das machen wir doch, haben wir doch jetzt immer so gemacht, dass wir den 16er gemacht haben und anschließend sagst du, und du willst es doch jetzt auch andersrum machen, oder nicht? Dass wir erst das Gespräch hatten, dann machen wir den 16er und dann verabschieden wir uns.
Ja, diese 2 Minuten sind schon wieder so derart sinnlos.
Ja, aber ich meine, warum soll ich mich jetzt verabschieden? Dann
damit er das zusammenschneiden kann. Aber wir können das gerne auch nachher zum Schluss machen.
Aber du meinst, dass also willst du doch den 16er vorne wegmachen?
Ja. Wir nehmen jetzt den 16er.
Und der soll am Anfang stehen. Ich hatte gedacht, du willst es andersrum machen. Dann macht es Sinn.
Nein, wir haben ja gar nichts vorher gesagt, weißt du? Wir haben ja kein Entree, wir haben ja nicht mal irgendwas gesprochen, sondern wir haben ja direkt
mit dem Gespräch. Ja, okay, dann machst du eine Verabschiedung. Dann mach eine Verabschiedung. Also Leute, das war der 16er. Wir haben ihn zwar noch nicht eingesprochen, aber ich verabschiede mich schon mal. Ich weiß auch noch gar nicht, worüber wir reden. Also wir haben heute geredet über, warte mal.
Das wiederum wäre ja ein Teaser,
Was?
ne? Wir machen jetzt keinen Teaser auf eine Sendung, sondern wir machen nur eine Verabschiedung
Also,
von der Sendung.
ja, aber bei der Verabschiedung sagen wir doch immer, wir haben darüber, ach nee, Teaser, ach nee, stimmt, hast recht. Ja, gut, dann mach mal, sag mal. Also tschüss.